Am 17. November 2014 sitze ich an der Weser. Die bin ich übrigens als Jugendlicher mal runtergepaddelt. Sitze hier auf jeden Fall an der Weser in Beverungen und widme mich einem Thema, das der Kundige vielleicht schon am allerersten Brummschrei erkannt hat. Dazu müsste man eigentlich mal einen Hirschrufer-Wettbewerb sehen, denn der Brummschrei des Siekerwildes, der ist schon ganz außergewöhnlich. Und zu diesem Siekerwild, das ist das heutige Thema, sitze ich hier zusammen mit Karl August Schübeler. Hallo Karl August.
Hallo Jochen.
Und in Sachen Wildarten bin ich eigentlich immer ja ganz Laie und bin dann immer ganz froh, dass ich diese ganze Sendereihe als Veröffentlichung meiner persönlichen Lernkurve so positioniert habe. Dann darf ich mich nämlich dumm anstellen. Und das versuche ich auf möglichst hohem Niveau. Karl August, du bist aus Beverungen, ne? Du bist
ja,
hier
heimisch, Urtyp.
Fest verwurzelt.
Ja, ganz fest verwurzelt. Unsere Familie ist schon im Dreißigjährigen Krieg hier ansässig. Und ich kann nachweisen, dass mein Sohn die 11. Generation ist, die hintereinander das weitermacht, was der Vater begonnen hat.
Okay.
Seit 1670, also nachweislich.
Erzähl mal kurz, was machst du denn hier?
Ja, wir sind aus der Kappenmacherei über Mützenmacher zum Hutfabrikanten geworden. Vom Hutfabrikanten zum Manufakturwarenfachgeschäft. Mit Mode, mit Betten, mit allem drum und dran. Und heute haben wir daraus die Betten isoliert. Wir haben die einzige Bettenpension, die gleichzeitig auch einen Bettenhandel dahinter stellt, mit eigener Produktion. Und so können wir also zu, ja, ich sag mal, verträglichen Preisen Betten liefern, die unsere Kunden hier im Haus Probe schlafen können, damit sie es auch richtig machen.
Das tue ich heute Nacht übrigens auch. Ich freue mich schon drauf.
Ja, wunderbar.
Ich habe von dem Bewertungsbogen gelesen.
Ja, schön.
Okay. Jäger bist du auch schon ganz lange, ne?
Ja, ich bin quasi über Opa und Vater zur Jagd gekommen. Ich durfte mit 4 Jahren das erste Mal im Revier mit rumlaufen und ein wenig Jagdpflege betreiben. Und so habe ich dann mit 15 Jahren meine Jägerprüfung abgelegt und bin also heute bereits ja über 40 Jahre im Besitz eines gültigen Jagdscheins.
Und die Aktivität, wie ist so die Kurve auf hohem, mittlerem, niedrigem Niveau?
Also ich bin sehr, sehr lange selbst Mitpächter gewesen, früher mit meinem Vater zusammen, dann Mitpächter mit anderen Kollegen. Bin dann mal 5 Jahre ganz aus der Jagd ausgestiegen, weil es eine Pachtbedingung gab, die ich niemals unterschreiben würde, nämlich ich sollte den Abschussplan am 1. November vorzeigen, wie weit der erfüllt ist. Und wenn er nicht erfüllt wäre, sollte ich pro gestrecktem Stück Schalenwild durch Dritte 250 Mark damals als Wilderbeutungspauschale dem Verpächter zusätzlich überweisen. Und da habe ich gesagt, das ist Knebelung. Das ist wie wenn ich in den Garten komme und meinen Salat erntet der Nachbar. Ja. Das wollte ich nicht mitmachen. So weit ließ ich mich nicht verbiegen und habe dann den Pachtvertrag nicht weiter verlängert.
Okay. Raue Sitten unter den Jägern manchmal, ne?
Ja, besonders unter den Verpächtern, wenn die in der falschen Art und Weise indoktriniert sind, ja.
Ja, manchmal geht was, dann wieder nicht, ne? Man kann es ja mal versuchen und.
Immer drauf, ja, ja.
Immer drauf. Wenn ich mich recht entsinne, hast du auch ein Herz fürs Brauchtum, ne?
Ja, ja, ich bin also hier im Hegering Beverungen 20 Jahre fürs Brauchtum zuständig gewesen. bis ich Gott sei Dank einen jüngeren Nachfolger gefunden habe. Mhm. Von meinem Vater habe ich ins Brevier geschrieben gekriegt, alles das, was du tust, solltest du mit 60 eine Jüngere abgegeben haben. Jetzt habe ich die allermeisten Punkte abgehakt in meinem Leben. Nur in diesem Jahr ist dann wieder eins dazugekommen. Ja, man hat mich in Kopenhagen zum Präsidenten der Internationalen Gesellschaft Sikavild gewählt. Und da fehlte mir das Nein-Sagen-Gehen. Ich musste zusagen, ich war vorher dessen Vizepräsident. Und aus Altersgründen ist mein Vorgänger von Rumor zurückgetreten. Und so bin ich dann in die Verantwortung hineingegangen. Ich denke manchmal, es gibt von oben irgendwelche Rädchen, die gestellt werden. Ich glaube, mit dieser Aufgabe hat man mich nicht umsonst betraut.
Also in letzter Zeit laufen mir ja öfter mal so Menschen über den Weg, die sich so als Anwalt und Fürsprecher der Wildtiere verstehen. So einer bist du auch, ne?
Absolut, ja. Ich habe das Sikavild, wie gesagt, mit 4 Jahren das erste Mal kennengelernt in unseren Wäldern. Und diese Wildart ist mir sehr ans Herz gewachsen. Quasi mit der Mutterbrust, kann man sagen. Und diese besondere Art, diese besondere Wildart ist ein tagaktives Wild. So konnte ich eben als 4-Jähriger auch schon die Tiere beobachten. Und mein Vater hat mich so sensibel herangeführt. Er hat immer einen 100 Hektar großen Komplex von der Jagd völlig ausgenommen und das als Kinderstube des Sikavildes in Ehren gehalten. Und wenn Sika-Wild einfach bestimmte Rückzugsflächen hat, bleibt es sehr, sehr standorttreu. Und so ist es auch selten dazu gekommen, dass das Wild größere Aussiedlungsprozesse hier in Beverungen gehabt hätte. Wir haben eine Population von 100 bis 120 Tieren, mehr nicht. Das ist also eine ganz, ganz kleine Population, die dann eben in diesem Gebiet auch heute noch nach über 20 Jahren, die ich die Wildart nicht mehr begleite als Jäger, sondern nur noch als Schützer begleite, die immer noch die gleichen 100 Hektar nutzen, um die Kinderstube aufrecht zu erhalten. Und das macht mich besonders stolz, dass das über Generationen vom Vater zu mir dann zu der Kinderstube geführt hat, die auch dann 20 Generationen Tierpopulationen weiter dann immer noch so aktiv ist. Also ja. Das macht mich richtig stolz.
Ja, glaube ich. Ne? Bevor wir total im Thema versinken, moderiere ich es halt mal an, das nächste Kapitel. Ja. Das Sikavild, man diskutiert ja so ein bisschen über die Frage, ob es heimisch ist oder ob es eine Wildart ist, die so importiert wurde. Ne? Wo stammt es denn eigentlich so her? Also was ist so ein Hauptverbreitungsgebiet?
Also das Hauptverbreitungsgebiet ist auf jeden Fall Asien. Wir haben also in der Mandschurei in China und in den japanischen Inseln dieses Vorkommen ursprünglich. Das heißt, wir müssen vielleicht noch mal ein Stück zurückgehen. Vor den Eiszeiten, also im Pleistozän, sind bereits Sikas hier in unserer Gegend, heißt also in unserem Gebiet, schon nachgewiesen. Das heißt also, wir Menschen sind, wenn man das so will, Jungbevölkerung des Erdplaneten, während das Sikavild zum Urbevölkerungsanteil des Erdplaneten gezählt werden kann. Und insofern hat das Sikavild absolute Heimatrechte auch hier in Deutschland.
Okay. Also die Frage ist eigentlich nur, ab welchen Zeitpunkt setze ich an, um...
Ganz genau. Wenn ich also die Urgeschichte nehme, dann muss das Sikavild in der ganzen Welt akzeptiert werden, weil es zu den Urzerviden gehört Und es hat eine ganz besondere Ausrichtung. Und zwar gibt es nach dem Robertschen Translokationsgesetz gibt es eine besonderes auffallende Identifikation. Die besondere Spezifikation des Sika-Wildes hat also eine balancierte Translokation. Das heißt, in den Chromosomen ist die Identifikation möglich. Das ist einzigartig bei allen Cerviden, kommt nur beim Sika-Wild vor und man kann das Sika-Wild ganz, ganz explizit aus allen Cervidenarten herausfiltern.
Also so als eine, als quasi ein Urvater der ganzen ganz Cervidenarten. Genau.
Man könnte sagen, ohne das Sika-Wild gäbe es wahrscheinlich die Cerviden gar nicht.
Okay.
Das ist vielfach unbekannt und macht dieses Wild für mich so besonders erlebenswert, weil wenn man sich vorstellt, dass vor vielen Millionen Jahren das Sika-Wild bereits hier war, wo wir Menschen noch keine Mode waren, und das hier schon gelebt hat und praktisch das aufgebaut hat, was wir heute als Natur und als Wildarten hier sehen, dann muss man einen Zylinder ziehen, eigentlich nicht mehr den Hut vor dieser Wildart, dass die sich so lange in unseren Breiten hat halten können, in der Natur hat halten können. Und die Cerviden des Sika-Wildes sind in ganz, ganz unterschiedlichen Größen Populationen. Das heißt, man kann sagen, die kleinsten, zum Teil auch schon ausgerotteten Sika-Cerviden waren so groß wie die Rehe. Und die Sikas können dann eine Größe erreichen wie das Dammwild etwa. Das ist so die typische Größe. Und sie können auch etwas stärker werden noch im Gebäude. Und dann sind sie noch etwas stärker als okay. Das Dammwild. Also es ist hochinteressant.
Ja, da kommen wir gleich nochmal rauf. Also wir hatten ja jetzt von der Verbreitung Asien, China, so die Ecke kommt's vor. Und ich glaube noch irgendwie auf ein paar japanischen Inseln ist es
ja, genau.
Heimisch, ne?
Ja.
Und
da ist was Verrücktes passiert. Um 1900 wurden die Bastgeweihe der Sikas besonders als Aphrodisiaka geerntet. Man hat also das Sika-Wild sehr, sehr stark in der Population dezimiert und hat die Geweihe, die Bastgeweihe abgeschlagen, eine sehr, sehr blutige Geschichte. Und dann hat man daraus Pülverchen gemacht, um die Sexualität des Menschen damit zu stärken. Also es muss im Sika-Wild auch ein sehr, sehr interessanter Botenstoff existieren, der den Männern in Asien eine sehr, sehr gute Fertilität brachte.
Die Chinesen, irgendeine Idee haben sie immer, ne?
Ja, ja, das ist hochinteressant.
Echt, ne? Ja. Was die also, alles tun fürs Schlafzimmer.
Ja, genau. Heute gibt's Viagra, ja, das Viagra um 1900 für viele, viele Chinesen und Asiaten war eben das aus dem Hirschhorn des Sikas gewonnene Mehl, das man sich dann eben in die Nahrungskette mit reinholte, um das Viagra der Vorzeit zu holen. Und dann haben die Tierschützer hier in Europa gesagt, ihr könnt doch nicht eine ganze Hirschart ausrotten, nur weil ihr Aphrodisiaka braucht. Wir gehen heute dahin und sammeln mal ein paar Tiere ein, damit der Genpool des Sikas überhaupt erhalten bleibt. Und so ist der Herr Hagenbeck um 1900.
Das ist der gleichnamige Zirkus?
Nee, das ist ein Zoo in Hamburg. Ach, heute, Zoo, heute, sagen, ja. Heute heißt der Zoo. Also der alte Hagenbeck vor dem Zoo war ein Zoologe.
Okay.
Und der Zoologe kümmerte sich sehr um die Arterhaltung von bedrohten Tieren. Und der hat um 1900 einige Sikas nach Europa, nach Hamburg geholt und hat dann die Tierschützer um 1900, das waren im Wesentlichen Waldbesitzer, die hat er aufgerufen, bitte holt euch ein paar Tiere von mir und erhaltet den wertvollen Genpool vom Sika-Wild. Und so ist das gekommen, dass sehr, sehr viele kleine Gatter irgendwo hier in Deutschland verstreut aufgebaut wurden. Und in den Wirren des Krieges kamen hier speziell um Beverungen die Amerikaner und schossen sich aus den Gattern den einen oder anderen Braten. Und da hat der Gatterbesitzer Herr von Metternich gesagt, das lasse ich nicht zu. Hat die Gatter bei Nacht und Nebel Umzäunung eingerissen und weggenommen und hat den Amerikanern da das Spiel etwas erschwert. Und so ist das Sika-Wild hier in unseren Breiten, in unsere Wälder geraten und lebt jetzt seit 1945 im Einklang mit Natur und Mensch und ist eine sehr, sehr interessante Tierart.
Okay. Ja, heiße Geschichten ranken sich drumherum. Ja. Wahnsinn, echt. Ne? Lass uns vielleicht noch einfach mal so biologisch. Also es ist ein Echthirsch.
Ja.
Und ich glaube, das Cervus bedeutet ein Edelhirsch.
Genau.
So, und jetzt unterscheidet man da ja so ein paar Rassen innerhalb des Sika-Wildes noch.
Ja, es gibt da einen Übernamen, will ich mal sagen. Man sagt immer Cervus Nippon. Nippon steht eigentlich immer vorne an. Und so kommt es bei den japanischen Sika-Arten zur Doppelung von Nippon. Das heißt dann Nippon Nippon. Eigentlich ganz einfach. Und dann gibt es den Formosa-Sika-Hirsch, der heißt Taiyuanus. Der heißt dann eben Sika-Wild Taiyuanus. Ganz einfach. Sika-Wild. Ja, ja, genau. Und danach gibt es dann die etwas stärkere Sika-Art, wie sie auch hier im Weserbergland vorkommt. Das ist dann der Nippon Dubowski oder aber auch das Sika Hortulorum. Nippon Hortulorum. Und das ist der heutige Hortuloide, großrahmige, schwere Typ, der hier in Beverungen heimisch ist.
Okay. Dann gibt es noch einen Dubowski-Hirsch, der kommt nur in China vor, wenn ich es richtig gelesen habe, ne?
Ja, wobei der Hortuloide größere Hirschtyp und der Dubowski sehr nah aneinander sind und auch in vielen Bereichen nicht sehr deutlich unterschieden werden. Wir haben also eine Zeit lang auch von dem Sika-Wild hier von Dubowski genauso gesprochen wie von dem Sika Nippon Hortulorum.
Okay.
Das ist ein bisschen, wenn man sich nicht ganz wissenschaftlich an die Dinge heranbegibt, dann ist es dann doch schon mal, dass der Mensch, der, ich sage mal, mich informiert als Kind, dass der bestimmte Dinge anders rüberbringt, als der Wissenschaftler das tun würde.
Ja.
Und insofern, ich bin nicht genau der Wissenschaftstyp, der sich jetzt also mit den Begriffen aus der Wissenschaft ins Benehmen setzt, sondern ich bin mehr der emotionale Typ und der Praktiker, ja. So will ich das mal sagen. Und so ist das bei mir so angekommen, dass mein Vater die beiden Unterschiede oder den Unterschied nicht machte zwischen Dubowski und Hortulorum.
Ach so. Also
da bin ich aber nicht ganz sicher, ob das auch wissenschaftlich so korrekt ist.
Ja, gut, ich sag mal, das Niveau ist hier auf einer Ebene, da ist man weit jenseits des Jagdschulwissens und wer es besser weiß, kann die Kommentarfunktion nutzen.
Ja,
immer
genau.
Herzlich gerne.
Wunderbar.
Gar kein Ding. Jetzt gibt's da von der Optik so ein paar Besonderheiten, ne? So in Geweih und
Bast. Also die Geweihausbildung ist eigentlich klassisch ein Achtender Geweih. Darüber hinaus sehr, sehr selten. Bei sehr guten Standortbedingungen kann es schon mal sein, dass es bei dem stärkeren Wild, bei dem Hortulorum, auch zu einem Zehnender oder ungeraden Zehnender führt, aber fast nie mit einer Krone. Also das ist immer ein klassisches achtendiges Geweih. Augsprosse, Mittelsprosse, Gabel in der Spitze. Und ganz selten, dass mal, ich sag mal, eine Eissprosse angedeutet oder ausgeprägt wird. Mhm. Es gibt die kleineren Sikas, die Nippon-Nippon, die neigen durchaus auch mal zur Krone. Da kann es auch schon mal endenfreudiger zugehen. Ich habe jetzt in Kopenhagen gesehen einen ungeraden Zwölfender, was wirklich für Sika-Wild sehr außergewöhnlich ist. Mhm. Aber okay. Von der Spezies Nippon-Nippon.
Ja, okay.
Die Bastgeweihe wollten wir noch kurz ansprechen. Ja. Die sind fast rosafarbig beim Nippon-Nippon. Die leuchten richtig ein bisschen, weil sie sehr, sehr stark durchblutet sind. Übrigens auch das wahrscheinlich die Verbindung wieder zu den Aphrodisiaka-Wirkungen, die man diesem Geweih besonders zuschreibt.
Okay. Ja, so bilden sich Legenden, ne?
Ja, genau.
Klar. Also es hat ja ein paar Unterarten und manche davon, die sind wirklich in ihrem Bestand bedroht, ne?
Ja, es sind einige sogar ausgestorben.
Ja.
Es hat also, es gibt 9 bekannte Unterarten und die kleinste, die Rehwild ähnlich klein ist, die gilt heute schon als ausgerottet.
Okay.
Es gibt also in der Welt sehr, sehr viele kleine Vorkommen. Wir wissen in Europa von 10 Ländern. Dazu gehört zum Beispiel Irland, England, Schottland. In Frankreich gibt es ein Vorkommen, Dänemark, Ungarn, Deutschland, Österreich, Schweiz, in der Tschechoslowakei, in Polen und in Weißrussland sind also Vorkommen dokumentiert. Wir haben nicht zu allen dieser Vorkommen Kontakt. Leider haben wir in Weißrussland und in Polen keinen direkten Ansprechpartner. Mhm. Die Internationale Gesellschaft Sika-Wild hat durch Kontaktaufnahme in diese Länder hinein immer einen sogenannten Sika-Beauftragten aus den Ländern kooptiert an den Vorstand. Mhm. Und so sind wir in den Ländern bis auf Polen und Weißrussland hier für Europa zuständig und halten Kontakte zu den einzelnen Vorkommen. Ich selbst war jetzt vor 3 Wochen noch in der Schweiz und habe mit den Freunden im Kanton Schaffhausen, wo das Sika-Wild vorkommt, dann Kontaktpflege gehalten, wie man das so schön sagt. Ja. Es war also ganz interessant.
Schön. Die, das sind unterschiedliche Rassen dann, die einzelnen vorkommen, oder ähneln die sich?
Das sind im Prinzip die angesprochenen Unterarten Nippon-Nippon oder Nippon-Hortulorum oder Nippon-Dubowski.
Okay. Die haben ja keine räumliche Verbindung zueinander. Also da gibt es wahrscheinlich keinen natürlichen Austausch zwischen den Populationen.
Absolut nicht, nein.
Hilft man da manchmal genetisch nach oder ist es schlichtweg nicht nötig?
Es ist schlichtweg nicht nötig. Die Sikas haben eine ganz, ganz besondere Art und Weise, sich an die Umwelt anzupassen. Ich glaube auch deswegen ist das Sika-Wild so besonders schützenswert, weil es eine sehr, sehr standorttreue Wildart ist, die sich einfach den Bedingungen sehr, sehr gut anpassen kann. Mhm. Ich will ein Beispiel aus der Natur nehmen. Wenn die Fichte zu trockene Sommer bekommt, dann kommt der Borkenkäfer und geht also rein in die Fichte und man nennt ihn ja auch den Kupferstecher. Und der Kupferstecher macht die Fichte praktisch nadellos. Der sorgt dafür, dass die Fichte trocknet und stirbt. Die Fichte braucht ein sehr, sehr feuchtes Klima. Und wenn wir jetzt hier eine Klimaveränderung kriegen, wie sie sich andeutet, dann werden die Böden und die Niederschläge dazu führen, dass die Fichte in die Trockenheit fällt und immer mehr Fichte verloren geht, dadurch, dass der Kupferstecher zuschlägt. Mhm. Beim Nadelbaum sagt man dann, okay, wir müssen eine Ersatzfichte schaffen. Das ist die Douglasie. Die Douglasie wird heute dann angepflanzt und hat also diese, ich sag mal, Trockenresistenz. Mhm. Und die kann sich auch längerfristig im Klimawandel hier halten. Und wenn man das jetzt auf die Cerviden umpolt, dann kann man sagen, hat das Sika-Wild die größte Anpassungsdynamik an zukünftige Veränderungen in unserer Umwelt. Mhm. Durch die ganz besondere Spezifikation, die können also mit, ich sag mal, einem Start von Mama und Papa, also drei Tiere können einen Start beginnen und dann einen artenreichen Genpool für das Sika-Wild vor Ort bilden, ohne dass es incestuide Formen ausprägt oder Fehlstrukturen. Und deswegen ist das Sika-Wild so hochinteressant, dass es auch erhaltenswert bleiben muss, mhm, weil man eben aus dem Sika-Wild sehr, sehr schön die Anpassung an die Natur erkennen kann. Und da ist noch vieles in der Forschung völlig verborgen. Wir müssten eigentlich dieses Sika-Wild noch viel mehr hegen und pflegen und als Plan B für eine kaputte Umwelt aufgreifen und auffassen. Und dann wäre das Sika-Wild erst im richtigen Status.
Ja, ja. Da kommen wir gleich noch drauf.
Ja, prima.
Okay, jetzt, wo bin ich denn jetzt hier?
Ja, ich bin leider abgeglitten in das Erzählen und das ist so etwas, werfen mir meine Kinder auch immer vor.
Ja, ich meine, hier ist es ja gewollt. Ne?
Ja,
also
schön.
Dafür hat man ja hier ausreichend Zeit im Gegensatz zu anderen Rundfunkformen. So, es gibt halt ja eben diese Bestandsgründung ohne incestuide Betriebe. Okay, man hat insgesamt dann halt recht gleichartige Bestände. Also ich sag mal, die entwickeln sich unterschiedlich, diese Bestände, ohne Kontakt zueinander, sind aber trotzdem in ihrer Art relativ gleichartig, solange die Außenbedingungen ähnlich sind, kann man.
Ja, man kann sagen, der Anpassungsdruck von außen bestimmt, dass diese Wildart sich dem Habitat, der Flora, der Fauna anpasst, ohne einen Verdrängungsdruck für andere Tiere zu erzeugen. Okay. Die werden gesund, halten sich in einer sehr, sehr ordentlichen, sauberen Art. Professor Rehbein hat neulich sehr schön referiert in Möhnesee 2011 und hat gesagt, was das Sika-Wild für Besonderheiten hat, können wir schlussendlich noch nicht sagen. Aber wir wissen eins, dass der Parasitenbefall beim Rehwild verglichen zum Sika-Wild ein völlig anderer ist. Das Sika-Wild scheint eine eigene Immunabwehr gegen schädigende Parasiten zu haben Und der Endokrinologe Professor Rehbein sagt, es ist geradezu ein Glücksfall, dass es das Zika-Wild gibt und dass wir auf der Wirkung im Darm ansässiger Bakterien, dass wir da einen Genpool haben, aus dem wir eventuell sogar für uns Menschen irgendwann etwas extrahieren können, was Veganern und ja, Menschen, die einfach Fleisch zu essen ablehnen, wie das Zika-Wild das ja auch nicht braucht, dass wir Enzyme isolieren können, die wir aus dem Zika-Wild für uns als Nahrungsergänzung nehmen, sodass wir unsere Naturrohkost noch besser aufspalten können, um einfach gesunder, vegan oder eben als Nicht-Fleischesser durch die Gegend zu kommen, durchs Leben zu kommen.
Also die Perspektive, dass sich Veganer bei uns Jägern für unsere Hegeverpflichtungen bedanken, die finde ich durchaus verlockend.
Ja, das ist hochinteressant. Ja, ne? Ja, also es ist hochinteressant, wie die Wissenschaft heute ganz am Anfang steht, verschiedener Denkmodelle. Und es wäre einfach viel zu schade, ein solches Genpool von der Welt zu nehmen.
Also der Endokrinologe ist ein Genetiker?
Nein, der Endokrinologe ist derjenige, der die Darmflora untersucht und der den Parasitenbefall in unserem Körper und die Bakterien und Viren und Keime untersucht und der daraus entwickeln kann, was ist gesund, was ist weniger gesund. Mhm. Wenn wir heute von dem genetischen Fingerabdruck sprechen und haben dann die DNA im Kopf, dann sagt der Endokrinologe, der sagt, jeder Mensch ist an seiner Darmflora viel leichter und viel einfacher zu identifizieren als an den Genomen.
Okay. Ja?
Also jeder Mensch, jedes Tier, jedes Lebewesen auf der Welt hat eine ganz eigene Flora im Darm. Mhm. Und das Zika-Wild hat eben eine Flora, die noch zusätzlich ein Enzym zu produzieren scheint, die negativen Parasiten in der Darmflora selbst bekämpft. Und das ist einzigartig. Also ist er als Endokrinologe hat Dr. Rehbein noch nie eine Tierart gesehen, die eine so aufgeräumte parasitäre Resistenz in sich aufgebaut hat, wie die vom Zika-Wild da ist.
Also ich sag mal, wir haben jetzt, also nur mal so als kleine Zwischenbilanz, erstmal eine Wildart, die unglaublich interessant ist, so aus verschiedenen medizinischen und biologischen Perspektiven heraus. Und ich sag mal andersrum, selbst wenn man sie als ein Neozoon sehen würde, also eine importierte Wildart, ist sie doch eine, die ja quasi nicht invasiv ist, also ganz anders als ein Waschbär, der ja nur klar um sich herum massive Probleme und verursacht und andere Arten ja auch zumindest stark bedroht, wenn nicht gar ausrottet. Ne?
Völlig richtig. Also man darf ja eigentlich, wenn man diesen Themenkreis anspricht, darf man Nutztiere, Nutzwildtiere, die wir Menschen im weitesten Sinne als gesundes Nahrungsmittel gebrauchen, darf man nicht in einen Pott werfen, das ist meine Meinung, mit den Prädatoren, mit den Wildtieren, die eigentlich andere Wildtiere wieder fressen, um zu leben. Mhm. Das Zika-Wild ist ja eine Nutzwildtierart, die von Pflanzen lebt und tut niemandem anderen Tier oder keinem anderen Lebewesen irgendwelches Leid an, sondern Das ist anders bei den Prädatoren. Ich unterscheide da sehr, sehr deutlich und sehr, sehr stark. Nehmen Sie den Wolf. Der Wolf wird jetzt hier in Mitteleuropa nach einer Zeit von ungefähr 250 Jahren Ausrottung, wird er jetzt wieder implementiert. Wir wollen in Deutschland, also so kann man aus der Presse entnehmen, den Wolf unbedingt wieder hier hinhaben in unsere Wälder. Die Märchen über Rotkäppchen, den bösen Wolf, über andere Dinge, die Märchen sagen eigentlich, es gibt in uns Menschen eine Urangst. Wir wollen den Wolf, na gut, in kleinen Stückzahlen, und wenn es uns nicht betrifft und wenn er nicht bei uns im Wald rumläuft, ist das alles gut. Aber wenn wir dem Wolf die Türe öffnen, dann müssen wir überlegen, dürfen wir unsere Kinder noch frei im Wald spielen lassen? Wir hätten also bei einem Prädator als Menschen auch immer das Risiko, wir können uns infizieren. Der Waschbär ist Überträger des Fuchsbandwurms. Auch der ist ein Prädator, den wir im Wald fürchten müssen. Anders beim Zika-Wild. Das Zika-Wild ist so verträglich und so ein Nutztier, dass wir es nutzen können im wahrsten Sinne des Wortes, aber es keine invasive, keine dominante Wildart wird, die andere verdrängt, sondern sie geht immer in die Koexistenz. Sie ist immer begleitend. Sie ist nie dominant. Und Prädatoren in einen Pott zu werfen mit Wildtieren ist, wenn man über die Neozonen spricht, meiner Ansicht nach ein Vergehen, das darf man gar nicht. Mhm. Und die Prädatoren gehören also in den wirklichen Bereich der Diskussion, ob man die Neozonen, als Wolf oder als Waschbär oder als Mink oder als andere invasive Prädatoren hier in unsere Breiten kommt, wie meinetwegen noch wie der Marderhund zum Beispiel noch. Ja, wenn diese alle dazukommen, dann haben wir immer die Situation, dass der Prädator über andere Tiere zu herrschen beginnt. Der Waschbär herrscht über Tiere, die gar nicht mehr darauf eingestellt sind, dass es einen Nachtjäger gibt, der durch die Bäume klettert, der an die Nester der Vögel kann, der dort ausräubert und praktisch die Population von vielen, vielen Singvogelarten mit in Bedrängnis bringt. Der hat also hier eine ganz andere Bedeutung. Das wäre ein Neozon, den ich persönlich lieber nicht hier sähe. Mhm. Der Waschbär geht in Kassel mittlerweile zu Schaden. Man schätzt, dass die CO2-Belastung durch den Waschbär wesentlich höher ist als durch alle anderen Tiere, die um Kassel herum leben. Das heißt, der Waschbär in Kassel geht in die Dächer, räumt da die Isolationen kaputt, verstänkert die Menschen, ist sehr aggressiv, geht gegen Menschen vor, lässt sich nicht an die Seite drängen. Und der Waschbär sorgt dafür, dass die CO2-Schutzbemühungen über Isolation und ähnliche Dinge, dass die zum Kuckuck gehen und die Menschen eigentlich das Geld investieren in eine völlig falsche Richtung. Okay. Ja. Und den als Neozon zu bezeichnen und das Zika-Wild auch als Neozon zu bezeichnen, ist ein Paradoxum. Ich bin der Überzeugung, da wird dieser Begriff missbraucht.
Also ich sag mal, Ökologie habe ich jetzt mal mit eigenen Worten wiedergegeben als die Wechselwirkung zwischen den Lebewesen in einem Lebensraum.
Ja. Also
die Lehre davon ist die Ökologie.
Ja.
Und während jetzt so ein Tier wie der Waschbär halt eine massive Verschiebung dieser Beziehungen bewirkt, ist es beim Siegerwild, wenn ich es richtig verstanden habe, minimal. Ne?
Also ganz minimal. Nicht mal der Verbiss im Wald ist schädlich. Dr. Petrak ist der Leiter der Forschungsstelle in Bonn.
Ja, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung.
Genau, so heißt es genau.
Mittlerweile kann ich es auswendig.
Ja, wunderbar.
Das ist zum Besten.
Herr Dr. Petrak hat in Möhnesee 2011 Folgendes bei einer Kyrillfläche gesagt. Für einen so großen Schaden wie die Kyrill-Katastrophe, also die Niedergänge durch einen Riesensturm, die ökologische Katastrophe ist deswegen abgemildert worden, weil es das Sika-Wild gibt.
Mhm.
Ich war erst ganz erstaunt und dann sagt er, nein, mit meiner vollen Überzeugung, Sika-Wild ist ein Glücksfall für den Arnsberger Wald. Dann habe ich nochmal nachgefragt und habe gesagt, Herr Petrak, haben Sie sich nicht versprochen oder vertan? Nein, hat er gesagt, wir haben hier auf einer Kyrillfläche von etwas über 40 Hektar Versuche gemacht mit der Waldbiologie. Wir haben 25 mal 25 große Areale für alle Tierarten abgesperrt durch Einzäunung und haben in dieser Kyrillfläche nichts gemacht, als nur der Natur die Zeit zu geben, sich selbst zu erholen. Und diese vier abgebegrenzten kleinen Bereiche, 25 mal 25 Meter, waren dann in 2011 so hoch gewachsen wie etwa ein Schlafzimmerschrank oder etwas größer, also sagen wir mit Raumhöhe 2 Meter, 2,50 Meter hochgewachsen und reine Monokultur Buche.
Mhm.
In den anderen Flächen haben wir Baumarten wiedergefunden, die im Arnsberger Wald seit 80 oder 100 oder 150 Jahren nicht mehr existent waren. Das Sika-Wild hat also so selektiv diese Kyrillfläche verbissen, dass uralte Formen der natürlichen Versamung wieder die Möglichkeit hatten, aufzukommen. Und insofern hat er von einem Glücksfall Sika-Wild besprochen, sodass die Monokultur Buche zurückgedrängt werden kann, wenn das Sika-Wild in irgendwelchen Beständen ist.
Also jeder, der über Urwald spricht, müsste eigentlich das Sika-Wild herzlich willkommen heißen.
So ist es. Und das ist ja auch mein inneres Engagement, dieses Sika-Wild mit einer ganz besonderen Herzensangelegenheit von mir als Artenschützer zu begleiten. Ich stehe auf, um diese besondere Art, diesen besonderen Genpool in unserer Welt zu erhalten. Und wenn ich in wenigen Jahren, ich sage immer, vielleicht gibt der Herrgott mir 80 Jahre, dann sind es weniger als 20, die ich noch habe. Aber wenn ich in wenigen Jahren nicht mehr auf der Welt sein werde, und das ist absehbar, dann möchte ich mit meinem Leben etwas bewirkt haben. Und diese Wirkung auf das Sika-Wild, das wäre mir ein ganz großes Genugtuungsmoment, ein Freuden- und Glücksmoment. Das würde mir heute schon wieder Endorphine ausschütten und machte mich glücklich, weil das ist ein Engagement für unsere Umwelt und für unsere Zukunft. Da sollten wir mehr von machen, da sollten wir mehr von tun, da sollten wir mehr mit Herzblut dahinter stehen.
Ja. Also als ich dich als Gesprächspartner ausgesucht habe, hatte ich ja keine Ahnung, welche Endorphine du ins Mikrofon pustest. Also nur weiter so. Ja. Mal weiter so. Ja, Urwälder, du sagtest gerade im Arnsberger Wald, ne? Sind sie vertreten? Also so die Vorkommen wollte ich gerade mal durchgehen, ja, genau. Um wieder so ein bisschen zurück hier in die Linie zu kommen. Ja. Am Hochrhein, Waldshut ist, glaube ich, in Baden, ne? Baden-Württemberg.
Ja, das ist Baden-Württemberg. Ist interessant, weil die grüne Grenze zwischen der Schweiz und dem Gebiet Hochrhein läuft also ineinander.
Okay.
Im Kanton Schaffhausen ist die Schweizer Sektion und um Schaffhausen rum im deutschen Teil am Hochrhein, da ist also die deutsche Sektion. So. Jetzt ist, muss ich erzählen, weil ich war gerade am Hochrhein und habe ein ganz spezifisches Problem entdecken dürfen, das ich auch mit Ministerpräsident Kretschmann zurzeit diskutiere. Also es ist Folgendes passiert. Ein Nachsuchenführer kommt zu einem Anschuss und folgt dem Stück Sickerwild, das die Grenze natürlich nicht eingehalten hat und ist nun von der Schweiz rüber in die deutsche Sektion eingedrungen.
Okay.
Jetzt verlässt ein Wildtier, das ursprünglich Schweizer ist, das nicht-europäische Ausland und wandert nach Europa ein. Und es hört sich erstmal ganz lustig an. Der Nachsuchenführer geht also bis zur Grenze, ruft dann den Nachbarrevierpächter an, der hat an dem Tag keine Zeit, sagt ihm aber, mach die Nachsuche auf jeden Fall zu Ende, hast alle Rechte, mach und tu. Dann sagt der Nachsuchenführer, okay, ich fahre lieber über die Grenzstation und komme dann wieder an den Anschuss und macht das dann da weiter. Okay, der fährt also über die Grenzstation, die ist zu dem Zeitpunkt der Ausreise nicht besetzt. Er kann also seine Waffe nicht ordnungsgemäß ausführen, fährt zum Anschuss, macht die Nachsuche zu Ende, benutzt seine Waffe nicht, weil das Tier mittlerweile verendet war, 250 Meter hinter der Schweizer Grenze. Er versorgt das Tier, nimmt es mit in seinem Auto und fährt wieder zur Grenzstation. Dort kommt ein Grenzzollbeamter, der bis dahin an der polnischen Grenze Dienst hatte. Und natürlich mit dem EU-Recht außerhalb der EU und innerhalb der EU besonders gut aufgestellt war.
Ein deutscher Grenzbeamter.
Und der guckt also in das Auto und sieht, hinten drin ist ein Tier. Aha, denkt er, das ist ja interessant. Sieht auch aus wie ein Jäger, fragt mal nach. Sie wollen in die Schweiz? Ja. Also, dann bitte Fahrzeugpapiere, Führerschein, Yachtschein. Ja, Yachtschein habe ich nicht dabei. Ja, dann Führerschein, Fahrzeugpapiere. Er geht in sein Häuschen, kopiert sich das alles, sagt, kommt wieder zurück und sagt, Ihre Waffe bitte. Der Schweizer Nachsuchenführer denkt, er ist im falschen Film. Und sagt, ja, wieso die Waffe? Ja, ich muss sie konfiszieren. Ja, wieso konfiszieren? Ja, Sie haben gegen folgende Gesetze verstoßen. Erstens, Sie führen ein nicht markiertes Wildtier ohne Ursprungsmarke aus der EU aus in ein Nicht-EU-Land. Zweitens, Sie haben das Hygienegesetz der EU verletzt. Drittens, Sie haben eine waffenrechtliche Konsequenz zu tragen. Sie haben einen Waffenimport aus der EU, außerhalb der EU in EU-Staaten hinein begonnen und wollen jetzt eine Waffe exportieren. Waffenexport ist strafbar. Sie hören von uns. Die Waffe wurde konfisziert. Das Tier wurde ihm weggenommen. Und er ist also bedröppelt nach Hause gefahren, gilt heute in Deutschland noch als Gesuchter. Und seine Waffe hat er nach 4 Jahren noch nicht zurück. Das heißt, es ist ein richtiges Politikum. Wie kann man einen Wildschutz, einen Tierschutz über die Grenze Schweiz zu Deutschland ein bisschen optimieren? Und da bin ich im Moment mit Winfried Kretschmann Korrespondenz, okay, wie wir das vielleicht im grenznahen Gebiet mit dem Sika-Wild auf eine etwas bessere Art und Weise hinkriegen.
Also 2 Dinge fallen mir dazu ein. Also erstmal, in der Schweiz haben die Deutschen ja einen eher schwindenden Ruf, ne? Vielleicht ja, liegt es an solchen Geschichten.
Ja, ja, klar,
ich denke, sie
klar
leisten ihren Beitrag. Und ich meine, das andere ist, die Grünen sind ja im Moment, zumindest bei uns Jägern, nicht gerade gut angesehen.
Ja.
Und ich sage mal, zumindest, dass diese Aktivität mit Herrn Kretschmann da zustande ist, ist mal ein Pluspunkt auf dem Konto, ne? Das muss ja man jetzt auch mal anerkennen.
Ja, ja,
sagen.
Prima, ja, danke.
Ja. Das machen sie ja.
Ja, so kommt man also vom Hölzchen auf Stöckchen. Ich weiß nicht, das schlägt wahrscheinlich hier diesen ganzen Rahmen ein bisschen in eine falsche Richtung, aber ich will mal einfach sagen, als Artenschützer kommt man an Dinge heran, da macht sich eigentlich der normal denkende Mitteleuropäer überhaupt gar keinen Kopf. Und dass die Behörden einen solchen Popanz aufbauen und dass man das nicht hinkriegt, finde ich, gelinde gesagt, ist ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass wir nicht den Tierschutz höher bewerten als ein solches, ich sag mal, lässliches Vergehen. Was kann der arme Hundesuche oder Nachsucheführer mit seinem Hund dazu, dass er nun mal die Waffe braucht, wenn das Tier noch weg ist, dass er es erlösen muss, ihm die Waffe wegzunehmen oder wegzusprechen und dann auf die Nachsuche weiterzugehen und das Tier zu quälen, ist ja auch keine Alternative. Ja, also
vor allem noch mit der Motivation, dass er ja noch extra über den Grenzübergang gefahren ist, so um ist sich ordentlich zu verhalten.
Ja,
ne?
Das ja ist ja ganz also großartig. Ja. Man denkt, sowas kann es gar nicht geben. Das ist eine Geschichte aus dem Tollhaus.
Ja. Ja. Okay, zurück in die Linie. Wir waren bei den Vorkommensgebieten in Deutschland, also Waldshut an der Schweizer Grenze,
genau,
wie wir gerade gelernt haben.
Ja,
dann
genau
gibt es in Ostangeln, einen Ort, von dem ich noch nie gehört habe, mhm, im Kreise Schleswig-Flensburg, also
ja,
fast Dänemark.
Ne? Ja, ist ganz an der dänischen Grenze. Auch da habe ich Kontaktpflege, also ist hochinteressant. Alle Forstleute sind erstaunt, der Eigentümer einer Waldfläche hat dort ein Sika-Wildvorkommen, bei dem er sagt, und ich verspreche mich jetzt nicht, also bei dem er sagt, ich habe auf 100 Hektar 100 Stück Schalenwild stehen. Mhm. Nicht auf 100 Hektar 3 oder 10, sondern auf 100 Hektar 100 Stück Schalenwild stehen. Das ist wie ja eine zoologische Abteilung, könnte man denken. Nein, es ist ein wildfrei lebendes Vorkommen Sika mit Dammwild gemischt und mit Rehwild und mit Schwarzwild. Und er hat wirklich auf 500 Hektar 500 Stück Wild stehen. Das ist für uns nicht nachvollziehbar und es glaubt auch niemand, dass das so ist. Aber es ist also wirklich so, ich habe auf einem Hochsitz gesessen von morgens früh bis abends in die Dunkelheit und habe 197 verschiedene Tiere wild beobachten können. Es ist unwahrscheinlich, es ist ein so außergewöhnliches Erlebnis für mich gewesen, dass ich immer noch staunend davor stehe. Ja. Und wenn Sie sich den Wald angucken, der hat keine Schälschäden, keine Verbissschäden, kein sonst was. Der Eigentümer hat eine ganz, ganz besondere Art und Weise, mit dem Sika-Wild umzugehen. Also in Ostangeln wird das Sika-Wild ganz einfach in einer Population gehalten, die zwischen männlichen und weiblichen Tieren sehr ausgewogen ist. 50-50 wird angestrebt, also 1:1 im Geschlechterverhältnis. Und das wird sehr konsequent beigehalten. Dann haben die Hirsche untereinander genügend Spielkameraden, mit denen sie mit den Geweihen aneinander hauen können und brauchen nicht Bäume als Zielobjekte ihrer Spielereien und Fäntereien zu machen. Denn das Sika-Wild ist ein sehr, sehr verspieltes Tier, das das Kämpfen spielerisch begreift und ausübt. Und nur sehr selten wird beobachtet, dass die Hirsche, wie beim Rotwild, richtig heftig miteinander kämpfen, auch das Sika-Wild kämpft, aber dass sie sich so hart bekämpfen, dass sie die Geweihe ineinander verzahnen oder ähnliche Dinge, das wird beim Rotwild sehr oft beobachtet, beim Sika-Wild sehr, sehr selten. Mhm. Und das Sika-Wild ist also von daher gesehen dann nicht waldschädlich.
Also es wäre ja aber eigentlich auch ein Schlagschaden und kein Schälschaden, ne?
Ja, Schlagschaden, Schälschaden. Je mehr Stress die Wildtierarten haben, umso mehr wird das irgendwann zu einer Schädigung des Waldes führen. Denn bei uns ist es so, hier im Weserbergland, es gibt in dieser, ich sage jetzt mal wieder zurückkommend auf die 100 Hektar Kinderstube, die mein Vater eingerichtet hat für das Sika-Wild, wo Jagdruhe herrschte, permanent. Mhm. In dieser Kinderstube kann man erkennen, dass es durchaus Buchen gibt, die 50, 60 Jahre alt sind und unten einen Stammdurchmesser haben von, ich sag mal, 30, 40 Zentimetern Durchmesser und trotzdem nicht höher sind als die Tischkante. Das heißt, da werden die jungen Triebe im Winter immer wieder verbissen. Die Buche selbst ist also da zum Verbiss wirklich runtergebissen. Das bedeutet jetzt, dass an der Stelle die Buche nicht hochkommt, weil das Wild, was in diesem engen Bereich völlig ohne Jagddruck groß wird, lässt sich natürlich dann auch da nieder, wo ein bisschen kürzeres Gewächs ist. Und es verbeißt das um sich gebende Nahrungsangebot eben so, dass es auch Deckung behält. Und dann wird die Buche klein gehalten. Und wenn die Buche klein gehalten wird, dann werden die Lieblingslagerplätze, die werden dann von diesen 60, 80 Zentimeter hohen Buchen umlagert. Und da liegt das Sika-Wild drin. Und das sind wenige Buchen, auf die man locker verzichten kann. Es gibt also keinen großflächigen Waldschaden, sondern einen Waldschaden, der sich direkt an den Lagerstätten ausmacht. Und das ist auch hochspannend und interessant. Andere Bäume dürfen wachsen. Das Sika-Wild nimmt sehr, sehr gerne Eschen Aushiebe und verbeißt da die Rinde und schält die Rinde ganz, ganz sauber ab. Sika-Wild kann also mit sehr, sehr wenig Raufutter durch den Winter gehen, kann das den Stoffwechsel deutlich absenken. Die brauchen also manchmal 10 Tage, 12 Tage gar keine Nahrung aufnehmen im Winter. Die knabbern dann nur so ein bisschen an irgendwelchen kleinen Blättern, auch Zweigen und Trieben herum, brauchen aber sich gar nicht groß bewegen. Und das Sika-Wild ist also sehr, sehr genügsam, was das angeht, und hat einen ganz, ganz interessanten Art und Weise, sich in dem Habitat zu halten.
Okay. Ja, ja gut, ich meine, rote Linie egal, ne?
Ja.
Ich habe jetzt ist echt.
Ja. Also wir kommen nochmal zu den Gebieten, in denen die Sikas hier in Deutschland unterwegs sind. Da waren wir, glaube ich, stehen geblieben.
So, jetzt hatten wir die Flensburger Gegend.
Genau.
Ja, dann wäre hier die Weserbergland-Ecke ist eben eine, hier in Weverungen.
Ja.
Und dann ist hier der Kreis Rendsburg-Eckernförde,
Ort
namens Schwansener und die Hüttener Berge. Ne?
Genau. Und danach gibt es dann noch ein Vorkommen, das von Kaiser Wilhelm II. Und Fürst Pless begründet worden sind. Das liegt im heutigen Polen. Leider haben wir, wie schon anfangs angedeutet, da keinen Sika-Wildbeauftragten. Ich bin noch nicht so weit gekommen, mir da jemanden in den erweiterten Vorstand hineinzuholen, der eben diese Sika-Wild-Vorkommen dort auch mit repräsentieren kann.
Okay. Gut, dann wäre jetzt eigentlich ein Punkt, den wir schon in weiten Teilen eigentlich besprochen haben. Ja. Also die Geschichte ist halt eben hier in Europa und in Deutschland eine, die über Einbürgerung von Herrn Hardenbeck und ein Herr Mohr aus Ulm.
Mhm.
Der sagt mir allerdings jetzt weniger. Vielleicht sagst du dazu noch zwei Takte, wenn dir.
Ja, sagt mir jetzt im Moment auch nichts. Mir ist die Zoologie oder der Zoologe Hardenbeck ist mir sehr bekannt, weil daraus eben auch der Hamburger Zoo entstanden ist.
Okay. Wird gerne auch als Gatterwild gehalten,
ne? Ja, ist sehr, sehr verträglich, sehr, sehr zufrieden mit ganz, ganz wenig, also sehr, sehr anspruchslos. Das Sika-Wild ist also ein sehr beliebtes Gatterwild, ähnlich dem Dammwild.
Ja, und wahrscheinlich eben diese ausgeprägte Gesundheit,
ja, die es absolut,
hat, ne, ist
absolut,
natürlich so einer Gatterhaltung auch noch echt förderlich.
Ja, klar, selbstverständlich. Ja.
Das ist echt ganz super. Sika-Wildbrett ist spitze.
Ja, das kann man nicht dick genug unterstreichen. Sika-Wild hat eine sehr, sehr abgerundete Geschmacksrichtung. Es ist ein sehr feinfaseriges Fleisch, das die Konsistenz gut hält. Das heißt, wenn man einen Braten in die Röhre steckt, der wässert nicht aus, sondern der bleibt in der gleichen Größe vorhanden.
Mhm.
Das Sika-Wild hat einen sehr, sehr angenehmen, weichen Wildgeschmack, der so zwischen dem Rind und dem Wildschwein vielleicht liegt. Also ganz sanft, allerdings ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen einen Gaumengenuss darstellt.
Mhm, okay. Ja, ich wäre mal gespannt. Also ich fand ja Reh bislang schon immer, sehr zartes Fleisch.
Ja,
ne? Und
ja.
Wenn ich dir so zuhöre, könnte zumindest von der Konsistenz ein bisschen in der Richtung sein.
Ja, geht in die Richtung. Allerdings ist das Reh manchen schon sehr streng, wildgeschmacklich. Das Sika-Wild ist sehr weich im Geschmack, hat eine sehr, sehr sanfte Wildnote, hat nichts vom Reh. Das Reh ist also dagegen ein eher strenger Wildgeschmack. So will ich es mal ausdrücken. Das Sika-Wild hat auch im Kochtopf eine wirklich ganz, ganz große Bedeutung. Das ist wirklich toll.
Könnte man auch als Gebiet des Vorkommens bezeichnen. Ja, schön. Okay, ich denke mal, was kann man dazu noch benennen? Also so eine, man munkelt ja manchmal so Vermischungen mit Rotwild und Dammwild, kommt sowas vor?
Ja, also das Sika-Wild ist auch da wieder was ganz Besonderes. Beim Dammwild kann es Vermischungen geben. Man muss sich das einfach so vorstellen, wenn zwei Hunderassen miteinander gepaart werden. Das geschieht ja oft auch zum Erfolg der Züchter. Ja. Kann natürlich in der Natur theoretisch auch passieren. Wenn man jetzt also Cerviden hat, dann können die natürlich auch untereinander zwangsverpaart werden. Beim Dammwild ist es so, dass das Sika-Wild mit dem Dammwild zusammen keine fortpflanzungsfähigen, keine Lebendgeburten erzeugt, sondern dass das wie eine Frühgeburt vorher abgeht.
Okay.
Sika-Wild und Dammwild verpaaren sich also, wenn sie sich verpaaren, ohne dass Nachkommen entstehen. Mhm. Beim Zwangsverpaaren mit Rotwild gibt es da eine interessante Studie von Herrn Pollmeier aus Irland. Der hat also schottisches Rotwild, das kleinwüchsig ist, in einem Gatter zwangsverpaart mit einem Sika-Hirsch. Und daraus die Nachkommen sind fertil. Das heißt, die dürfen als Cerviden in die nächsten Generationen als absolut gen weitergebend, also als lebend und auch wieder fertil werdend in den nächsten Folgegenerationen bezeichnet werden. Also das Sika-Wild kann sich mit dem Rotwild paaren. Und auch Nachkommen aus den Nachkommen weiter produzieren. Mhm. Das ist eigentlich ein ganz, ganz ausgezeichneter Hinweis darauf, dass das Sika-Wild so lange, seit dem Pleistozän eben, in der Natur existiert, weil es sich der Evolution immer wieder anpassen kann. Die Evolution selbst ist eine hochkomplexe Angelegenheit und das Sika-Wild scheint eine dieser Urmerkmale in sich zu besitzen. Auch bei großem Stress, meinetwegen durch einen Vulkanausbruch oder ähnliche Dinge, sich der Natur dann doch wieder anzupassen. Und das macht das Sika-Wild nochmal ganz besonders. Also es vermischt sich mit Cervidenarten, bei denen es Sinn macht. Beim Rotwild macht es Sinn, unter Umständen der veränderten Umwelt entsprechend eine neue Art zu begründen. Das ist möglich, findet hier aber auf dem Festland komischerweise überhaupt nicht statt. Mhm. Es gibt also keine Belege dafür, dass die Sikas sich hier auf dem Festland intensiv verpaaren. Es gibt einzelne Vermutungen und gentechnisch sind mir keine Untersuchungen bekannt bis heute, die das Verpaaren von Sika-Wild und Rotwild hier in unseren Breiten, zum Beispiel im Arnsberger Wald leben die zusammen, dass es dort zu Verpaarungen kommt, wo man dann hinterher sagt, das ist deutlich sichtbar oder das ist ein Bastard aus Sika-Wild und Rotwild, sondern diese Dinge sind mir nur bekannt aus Irland und mit dem schottischen kleinwüchsigen Rotwild und der Zwangsbastardisierung oder Zwangsverpaarung. Mhm. Die gesamte Situation wird häufig ein wenig emotional diskutiert. Es gibt also sehr viele Forstleute, die von der Bastardisierung des Rotwildes sprechen mit dem Sika-Wild zusammen. Und ich glaube, da wird eine Angst aufgetürmt, die langfristig nicht haltbar ist. Wenn wir wirklich eine Veränderung spüren oder wenn wir die Bastardisierung im Rotwild und Sika-Wild haben, dann müssen erstmal die Größen und die Konturen besser zusammenpassen, als sie im Arnsberger Wald sind. Die Größe vom Dammwild erreicht das Siegerwild da und das Dammwild ist einfach viel zu klein und die Brunft liegt etwa 4 Wochen versetzt, sodass eine Verpaarung da äußerst selten vielleicht vorgekommen ist. Wie gesagt, mir persönlich liegen keine genetischen Beweise vor, die es durchaus geben kann, aber auch da sind die Zuhörer gebeten, mich zu unterstützen. Also die genetischen Beweise für eine Bastardisierung des Siegerwildes hier auf dem europäischen Festland ist so nicht zu beobachten, zumindest wenn es vorkommt, äußerst selten und sehr, sehr selten dokumentiert und sehr, sehr selten wirklich als wissenschaftlicher Beweis geltend.
Okay. Ja, ein interessanter Aspekt. Also ich sag mal, wenn es so selten und wenig vorkommt, ist es halt, fällt ja fast schwer, es als eine Bedrohung zu sehen. Ne?
Ja, im Gegenteil. Also, ich würde sogar sagen, evolutionär vielleicht ein Glücksfall, dass wenn die Populationen aus, wie gesagt, Eyjafjallajökull oder so ähnlich hieß der Vulkan in Island, der uns vor 3 Jahren...
Der mit der Staubwolke.
Ja. Der uns vor 3 Jahren hier in Atem gehalten hat und die den Flugverkehr lahmgelegt hat. Wenn ein solcher Vulkanausbruch größerer Art die ganze Natur bedrohen würde, dann hätte ich große Hoffnung, dass gerade das Siegerwild auch dieser extremen Herausforderung standhalten kann. Mehr als wir Menschen und mehr als das Rotwild und mehr als das Dammwild und mehr als die Nutzwildarten, die wir sonst haben, glaube ich an das Siegerwild, dass es ganz extremen Situationen wirklich das Leben noch weiter abbringen kann.
Okay. So, dann versuchen wir einfach nochmal in diesem turbulenten Gespräch, das ist ein bisschen aufregend heute, zurück in den Faden zu finden. Und zwar widmen wir uns einfach mal der Biologie des Siegerwildes. Wenn ich es sehe, wie spreche ich es an? Woran unterscheide ich die Tiere in Altersklassen, Farbe, Bewuchs? Erzähl mal ein bisschen dazu, dass wir uns nicht vertun.
Ja, also das Siegerwild hat eine sehr unterschiedliche Farbgebung im Sommer und im Winter. Man kann sich das Siegerwild in der Sommerdecke vorstellen wie das klassische Bambi. Also Pünktchen auf der Decke, ein bisschen ein Rot-Rehbraun und hat einen Aalstrich auf dem Rücken, der mal deutlicher, mal weniger deutlich zutage tritt. Und dieser Aalstrich umschmeichelt den Spiegel. Das heißt, der schwarze Rand geht hinten am weißen Spiegel herzförmig zusammen. Und der kleine Wedel, der sitzt ziemlich fest und selten in Bewegung, mitten im Spiegel. Das männliche Siegerwild schaut eher grimmig. Das liegt ein bisschen daran, dass der Hirsch mit zunehmendem Alter eine Art Mütze aufbekommt. Der hat eine hellere, zwischen den Stangen heller werdende, gekringelte, gelockte, leicht wuschelige Struktur in seinem Fell. Okay. Und darunter kommen dann die Augen etwas tiefer liegend, so ein bisschen grimmig rüber. Die weiblichen Tiere sind sehr, sehr formschön gewachsen, wie man sich Reh und Hirsch vorstellt. Also eine ganz, ganz weibliche Form mit langen Lauschern und einfach ein gesamtes interessantes Mienenspiel. Besonders die Winterhaarung, Winterdecke schwärzt sich ein. Das heißt also, man kann fast sagen, es ist ein pechschwarz wirkendes, dunkelbraunschwarz. Mhm. Ja, also eine ganz, ganz, besonders im Schnee sieht es so aus wie die Dunkelheit der etwas feuchten Buchenstämme. Ja, hat etwa dieselbe Färbung. Ist eine wunderschöne, ein wunderschöner Kontrast im Schnee. Wenn das Sikawild zieht, ist es eigentlich sehr vertraulich, zieht vor sich hin. Wenn es aufmerksam wird, beginnt es einen Stechschritt zu vollziehen. Das heißt, die Vorderläufe werden hochgenommen und dann mit Druck unten in die Erde gedrückt. Und das geht ruckartig und stechschrittartig. Sieht ganz, ganz lustig aus. Und wenn das Sikawild dann flieht, dann macht es bei der Aufregung den Spiegel von einer herzförmigen Form auf einmal ganz breit, der sich auf die Keule mitzulegen scheint, dass man auch in der Seitenflucht schon den Spiegel sieht.
Okay.
Ja, also der wird ganz hell, ganz weiß und leuchtet regelrecht, signalisiert also den anderen Tieren, hier ist äußerste Vorsicht angesagt. Und was ich ganz besonders erwähnenswert finde, ist, dass das Sikawild es schafft, sehr weite, sehr große Sprünge zu machen. Dabei hebt das Sikawild wie, ich sag mal, ein kindlicher Freudenhopser mit allen vier Läufen gleichzeitig ab und kommt dann 10-12 Meter weiter einfach wieder auf und hops dann mit allen Vieren gleich wieder weg, wie ein aufspringender Ball, der sich so hopsend durch die Gegend verzieht und hat dabei Fluchten von 8, 10, 12 Metern dazwischen, die es quasi fliegt.
Ja, gewaltige Sprünge.
Gewaltige Sprünge, eine hohe Sprungkraft, also 2 Meter für einen Gatter reichen in der Regel nicht aus. Wenn das Sikawild raus wollte, können die aus dem Stand quasi die 2 Meter sofort überwinden. Nun meint man 2 Meter, naja, das ist ja schon fast Raumhöhe oder zumindest Türhöhe. Das ist aber so leicht nicht zu überwinden. Aber unsere guten Hochspringer schaffen auch 2,20, 2,30. Insofern.
Aber die landen nicht wieder auf den Läufen.
Nee, aber das, da hast du recht. Aber das ist für Sikawild keine ganz große Höhe. Also 2 Meter schaffen die locker.
Okay. Ich sag mal so, von Kalb zu Alttier zum Ausgewachsenen, gibt's da noch unterschiedliche Färbungen in den Fellen oder im Exterieur überhaupt, in der Körperform?
Also das alte Tier verfärbt natürlich später.
Okay.
Das heißt also, das ist ja ähnlich wie beim Rehwild. Der alte Bock oder das alte Stück Rehwild trägt noch lange die Sommerdecke. Im Herbst verfärbt dann also spät in den Winter hinein und der alte Bock ist ja im Frühjahr auch länger mit der Winterdecke, zieht er mit der Winterdecke. Insofern es ist ähnlich beim Sikawild, das Jungtier färbt schon früh im, sagen wir, September in die Winterfärbung hinein, während das Alttier dann durchaus im September, auch Anfang Oktober, noch die Punkte zeigt, die dann hinterher im November völlig in das Schwarz übergehen. Dann sind auf dem schwarzbraunen Deckenuntergrund praktisch nur noch angedeutete helle Haarspitzen, die auf die Punkte hinweisen, die sind aber nur auf ganz nahe Entfernung noch zu sehen. Die sind auf die Entfernung von 30 Metern gar nicht mehr sichtbar, diese kleinen weißen Haarspitzen. Also es ist hochspannend, hochinteressant, diesen Habitus des Siegerwildes zu sehen.
Ja. Die Hirsche, haben die auch noch diesen Zwischenstatus des Spießers?
Ja, selbstverständlich.
Ja, den
haben die auch, ne? Das erste Geweih ist immer ein Spießer, manchmal ein Hochgabler, eher selten, aber kommt schon vor. Und der Spießer schiebt auch 20, 25, 30 Zentimeter lange Spieße. Ich habe schon welche gesehen, die hatten deutlich über 40 Zentimeter lange Spieße. Also das geht schon richtig, richtig zur Sache.
Okay. So Fährten, Trittsiegel, haben die Charakteristika? Kann man?
Ja, man kann sagen, die Charakteristika sind ähnlich dem Rotwild, haben die Schalenabdrücke und dahinter dann die zwei Afterklauen, die sich im Schlamm und im Schnee sehr deutlich hinter die Schalen stellen und abbilden. Man kann sie sehr deutlich vom Schwarzwild unterscheiden, dadurch, dass die Afterklaue einfach gerade hinter den Schalen sitzt und nicht wie beim Schwarzwild nach außen wegspreizen.
Okay. Mhm. Ja, das hätte ich gerade jetzt schon aus Schwarzwild eher
getippt. Ja, genau. Ne? Ja. Aber das ist deutlich zu unterscheiden.
Mhm. Okay. Im Verhalten haben die so Schrecktöne, ne?
Ja, genau. Das machen sie sehr spannend. Also das Schrecken ist ein Pfeifen, wie wenn man wirklich auf zwei Fingern pfeift. Kleine Geschichte dazu. Mein Opa ist 1945 im September verstorben. Und der ist in der Blattzeit 1945, also sagen wir im Juli, draußen auf einem Hochsitz. Und das war natürlich Ende des Krieges sehr, sehr schwierig. Erstens hatte man keine Waffe. Zweitens war das Beobachten ja einfach nur Hobby, so will ich das mal sagen. Und man hatte kein Auto und konnte nicht also ins Revier fahren. So musste man sich also 4-5 Kilometer mit dem Rad irgendwo hinbewegen, das Rad irgendwo abstellen. Und das ist natürlich für einen Herrn, der kurz vor seinem Ende steht, ohne dass er das wusste, ist es natürlich dann auch nicht so leicht. Das heißt also, er müht sich, geht zum Beobachten in den Wald, setzt sich auf einen Hochsitz und kommt nach ganz kurzer Zeit, ich sag mal 2 Stunden, obwohl er 5-6 Stunden eingeplant hat, nach 2 Stunden wieder nach Hause. Und Oma fragt, Karl, was ist denn? Du bist schon wieder da. Da sagt er, hör auf, da waren so Jungs, die haben doch wirklich mich ausgepfiffen auf 2 Fingern und ich habe gerufen und ich habe gesagt, nun Jungs, nun zeigt euch endlich. Und die sind einfach stehen geblieben und haben da aus der Dickung immer rumgepfiffen. Ich fass es nicht, was es für Lausebengel gibt hier. Ich bin dann gegangen, ich habe mir die ganzen Mühen umsonst gemacht, nur weil die Jungs da so rumgepfiffen haben. Er war also nicht mehr ansprechbar und sehr ungnädig. Was er leider nicht mehr mitgekriegt hat, das war das Siegerwild. Das Siegerwild hatte er als erstes bestätigt, hatte Wind von ihm bekommen und hatte gepfiffen. Und weil er dann laut gerufen hat, hat das Siegerwild sich einfach dahingestellt und hat wieder gepfiffen. Und er hat es wirklich, und so ist der Schreckruf auch, er hat es wirklich nicht unterscheiden können von Jungs, die auf 2 Fingern pfeifen. Ja, also richtig schrill, ein schriller Pfiff. Und der Brunftruf beginnt mit diesem hellen Pfeifen und geht ein wenig näselnd nach unten in einen Basston über.
Den hatten wir ja
eingangs. Den hatten wir schon zum Eingang. Also auch ein ganz, ganz interessanter Ruf.
Ja, wie gesagt, ein Wettbewerb der Siegerhirschrufer wäre mal eine interessante Veranstaltung.
Ja,
ne?
Ja, ich glaube, es gibt kaum Geräte dafür, das nachzumachen. Oder wenn, dann ist mir das nicht bekannt. Aber sehr, sehr viele sind sicherlich auch nicht geübt in dem Nachmachen dieses Rufs. Berufes.
Wie sagt die Frau Merkel immer, Deutschland, Land der Ideen, ne?
Genau, ja, wunderbar.
Da wird was kommen. In der Reproduktion, die Brumpften im September?
Nein, sie sind etwa 6 Wochen später als das Rotwild.
Okay.
Wenn man sagt, also die Hochbrunft beim Rotwild ist Mitte September, dann kann man sagen, die Hochbrunft beim Sikawild ist Ende Oktober, Anfang November.
Ja.
Also ab Mitte Oktober bis Mitte November ist etwa die Brunft des Sikawildes.
Da sind wir so gerade drüber jetzt.
Ja, genau.
Okay.
Und das Brunftverhalten ist übrigens auch noch eine Spezifikation.
Okay.
Der Hirsch nimmt sich einen Einstand und verjagt alle männlichen Tiere aus der Umgebung, aber so hart und derbe, dass auch die anderen Hirsche es nicht wagen, wieder in seinen Einstand zu kommen. Das ist dann der Platzhirsch. Und der Platzhirsch ruft mit seinem Brunftruf das Alttier, das Leittier. Und das Leittier kommt dann mit dem Rudel zu dem Hirschen gezogen. Und wenn das Rudel den Bereich verlässt, in dem der Platzhirsch gerufen hat, dann geht er bis an die Grenze und läuft nicht hinterm Rudel her, sondern entlässt es wirklich seinem Nebenbuhler oder seinem nächsten Platzhirsch, dass er das Rudel dann weiter beschlagen kann. Also der Hirsch ist ein sehr, sehr standortklarer, sehr, sehr deutlicher Brunftinhaber mit seinem Platzgebietsanspruch, ähnlich auch dem Dammwild. Das Dammwild macht es ja ähnlich. Der Dammhirsch hat einen sehr, sehr klaren Brunftplatz, zu dem die Alttiere ziehen und sich dann beschlagen lassen. Und der Siegerhirsch hat ein ähnliches Brunftverhalten.
Okay. Bleiben die eigentlich übers Jahr zusammen oder trennen die sich, rudeln?
Trennen sich. Auf? Die trennen sich, klar, weil es gibt die sogenannten Männergruppen, die bilden sich dann, wenn im Frühjahr die Großrudel sich auflösen. Das Rudelverhalten ist sehr, sehr komplex, weil das Sikawild ist ja eigentlich ein Tundrenwild und das Tundrenwild will sich dem Prädator entsprechend verhalten. Es rudelt also sehr, sehr eng, ähnlich dem Rotwild, sich drehend um sich selbst weiter fortbewegend, sodass die schwachen Stücke in der Mitte gehalten werden und die stärkeren, oft männlichen Stücke kreisen außen sehr, sehr eng am Rudelrand und ziehen dann so weiter. Und das ist also das Winterrudelverhalten sehr, sehr extrem. Immer dann in der Rauzeit, so ich sag mal ab Mitte Januar bis in den März hinein, rudelt das Sikawild fast in der gesamten Population. Man kann dann also hier bei den, 100 bis 120 Tieren, kann man dann drei Großrudel sehen, die etwas 25, 30 Tiere beinhalten. Und es gibt dann auch die Situation, dass die Rudel sich treffen. Und dass es dann mal 60 oder 70 werden, die in einem Rudel zusammenstehen. Mein Vater sagte dann immer, jetzt haben sie wieder ihre Generalversammlung. Ja. Das ist also das Winterrudelverhalten. Und zum Frühjahr hin, wenn die Nachkommenschaft sich ankündigt, wird das Alttier sehr, sehr heimlich und zieht sich in die Bestände zurück, wo es gelernt hat, Nachkommenschaft hochzukriegen.
Okay.
Und das ist auch das Verhalten, was sicherlich heute noch zu beobachten ist, aus der Tradition meines Vaters, der das begonnen hat, eine Kinderstube für das Sikawild einzurichten, in der eben Jagdruhe herrschte. Und das jetzt nach sehr, sehr vielen Jahren, Vater ist 93 gestorben, nach über 20 Jahren, das Sikawild sich dort immer noch wieder trifft, um Nachkommenschaft hochzukriegen. Ja,
Vater Schübeler Gedenkplatz.
Ja, genau, kann man so sagen. Ja. In Ehren, in Ehren.
Recht sensibel reagiert es ja auf Fütterung. Ne? Da kann man falsch und richtig was machen.
Ja, da kann man sehr, sehr viel falsch, sehr, sehr viel Unsinn betreiben. Ich sage mal, das Sika-Wild zu füttern ist eigentlich nur bei Hochschneelagen wirklich sinnvoll. Alles andere, würde ich sagen, ist kontraproduktiv. Das Sika-Wild ist sehr, sehr genügsam, kommt mit Winterzeiten, mit rauen Umgebungen sehr, sehr gut zurecht, nimmt dann auch unter Umständen nur noch Flechten und Moose von irgendwelchen alten Stuken runter, ist also sehr, sehr genügsam, was die Nahrungsaufnahme angeht im Winter und kommt dann also fast ohne Zufütterung hin. Diejenigen, die es betreiben wollen, können das Sika-Wild sehr, sehr atypisch erziehen. Das heißt, die könnten zum Beispiel in eine Dickung ziehen und wenn der Weg zur Fütterung 80 Meter ist, dann könnten die sich an die Fütterung so gewöhnen, dass sie quasi nur noch zur Dickung hinziehen und dann wieder zur Fütterung und zur Dickung und zur Fütterung und dass sie gar nichts anderes brauchen. Also das hielte ich für nicht artgerecht.
Mancher kennt das vom Weg zum Kühlschrank.
Ja, genau. Ja, ja. Mir geht es eher so, dass ich dann den Weg zum Kühlschrank auch kurz halte.
Okay. Fallwild findet man selten. Wir sprachen vorhin schon drüber, ne? Sehr, sehr gesund insgesamt, ja. Also wenig Parasiten, genau. Eine ganz gesunde Wildart, ja. Kaum Fallwild zu finden.
Ich habe es mal erlebt, dass ein Tier verkalbte und habe das gefunden. Da war das Tier vermutlich durch Hunde gehetzt worden im Kalbenvorgang, ja. Und dann überhitzt und kam dann nicht mehr zum Kalben. Und das habe ich mal gefunden. Aber ansonsten ist Fallwild beim Sika-Wild sehr, sehr selten zu beobachten. Auch das Verkalben sehr, sehr selten zu beobachten. Eher passiert es, dass Tiere aus welchen Gründen auch immer nicht aufnehmen. Wenn die zur Zeit der Brunft merken, wir sind nicht stark genug, um durch den Winter zu kommen und zusätzlich das Kalb zu nehmen, dann verweigern sie sich unter Umständen auch der Beschlagung und ziehen dann einfach aus den Brunftgebieten raus und man kann dann im Winter beobachten, dass es dann in den Rudeln bei 20 Stück Kahlwild vielleicht nur 5 oder 8 Kälber gibt und man sieht also ganz deutlich, es wären 4 oder 5 Alttiere mehr in der Lage, ein Kalb zu führen. Ja. Es gibt natürlich auch bei dem Eingriff in die Population immer den Punkt, dass man gerne beim Kalb anfängt, das Kalb zuerst erbeutet und dass dann die Tiere hinterher zusammenstehen. Aber auch in den Populationen, die sehr, sehr eng ihren Einstandsgebiet oder ihren Einstand haben, kann man immer wieder sehen, dass verschiedene Tiere einfach nicht aufnehmen. Und vielleicht ist das auch ein Eigenschutz. Das Sika-Wild darf nicht so gerechnet werden, als wenn es sich planlos vermehrt, sondern ich glaube, dass das Sika-Wild da Verträglichkeit in der Natur auch herstellt durch eigene Art und Weise, wie es sich vermehrt. Also das ist hochspannend. Auch ein Forschungsgebiet, das sicherlich noch keiner angepackt hat, aber als Sika-Wild-Kenner von Kindesbeinen an macht man also solche Beobachtungen und das ist also doch dann schön zu sehen, dass es eine sehr, sehr verträgliche, umweltfreundliche, naturausgleichende Wildart ist.
Wenn man so durchs Jahr kommt, die Brunft hatten wir jetzt, wann setzen die? Im Frühjahr wahrscheinlich irgendwann?
Im Frühjahr, der Hauptsetzmonat wird der Juni sein, aber auch Juli noch möglich. Also ich würde sagen, Ende Mai bis Ende Juni, das sind die 4 Wochen, in denen die Hauptsetzzeit ist.
Ja, okay. Zur Setzzeit schlagen die ihre Kälber ab, ne? Die Schmaltiere.
Schmaltiere werden zunächst abgeschlagen, werden aber in der Nähe geduldet.
Okay.
Sie werden abgeschlagen, um den Setzvorgang durchzubringen. Und es dauert nur wenige Tage nach dem Setzen, dass das Alttier das Kalb zum Schmaltier führt und die dann als Dreierverbund wieder weiterziehen. Also ganz, ganz oft beobachtet, dass es diesen klassischen Familienverband gibt, Tier, Schmaltier, Kalb, und die drei in Linie hintereinander herziehen. Das Tier bestimmt, ja, wo es lang geht, und dahinter das Schmaltier und das Kalb. Das duselt dann mal vorne, mal hinten, mal an der Seite, wie Kinder das auch machen würden, um die Mama rum. Und wenn dem Alttier das zu bunt wird, dann rüffelt es ein bisschen, ja, und das Schmaltier wird dann oft hinten an die dritte Stelle gesetzt und das Kalb darf dann hinter der Mama ziehen, und das ist also toll. Und wenn es dann Einstandskämpfe gibt oder sagen wir Rangkämpfe im Rudel, dann steigt das Siegerwild auf die Hinterläufe und die Tiere schlagen sich also mit, ja, mit den Schalen. Und das geht richtig heftig zu, dass die versuchen, den Eser des gegenüberstehenden Alttieres zu kriegen, um eine empfindliche Schmarre ins Gesicht zu schlagen, damit die Vorherrschaft klar wird. Also das ist auch interessant zu beobachten, wie die Rangkämpfe im Alttierbereich ablaufen. Also schön zu sehen.
Ja, schon viele Eigenarten drin, ne?
Ja, ganz besonders, ja.
Ganz irre, ne? Also im Wald viele Fehlgeschäden gibt's nicht. Also die sind ja im Bast, die fressen auch gut an über den Sommer, ne?
Also der Hirsch wird ein richtig properer Feisthirsch. Der setzt also wirklich sehr, sehr gut an. Es wird dem Siegerwild nachgesagt, dass der Hirsch während der Brunft etwa ein Drittel seines Körpergewichtes verbrunftet. Das heißt, er braucht auch richtig was auf die Rippen, dass er die Zeit der Brunft gut übersteht. Er ist also ein sehr, sehr schlechter Esser während der Brunft. Er ist dann so gesteuert von den Hormonen, dass er zur Nahrungsaufnahme nur sehr wenig Zeit sich selbst gibt und einfach dann auch richtig abkommt. Der verliert also ein Drittel seines Gewichtes.
Ja.
Wenn wir das so schnell könnten, also ein 100 Kilo Hirsch verliert dann mal eben so 30, 35 Kilo innerhalb von 4 Wochen, dann weiß man, da ist Anstrengung dahinter, da passiert schon was.
Okay. Nochmal kurz so auf dieses Thema Schäden im Wald. Also er ist ja kaum Fegeschäden, sagt man, ne?
Ja, der Siegerhirsch fegt nicht an Büschen, Sträuchern oder sonst was, sondern er fegt im Erdboden.
Okay.
Er nimmt also den Erdboden und wirft den auf. Und was man bei anderen Hirschen vielleicht nicht so oft beobachten kann, ist aber, dass der Siegerhirsch sich mit Moosen und Flechten und mit irgendwelchen, ich sag mal, Efeu-Geranken hier oben das Geweih verziert. Also da kann man wirklich öfter mal einen Schnappschuss erzielen mit richtig dekoriertem Geweih. Das ist richtig spannend.
Okay. Ja, ja gut, ansonsten, wir hatten ja vorhin schon das ganze Thema Schäden, ist ja eigentlich nicht übermäßig, wie gesagt, mehr aus Langeweilegründen heraus, wenn man das Geschlechterverhältnis ordentlich im Griff hat, genau, hat man wenig Ärger.
Ne? Ja, also eigentlich forstwirtschaftlich Ich will nochmal Dr. Petrak zitieren, der sagte wirklich an der Kyrillfläche, das Sika-Wild ist ein Glücksfall für den Arnsberger Wald. Ja. Wenn das jemand von der Forschungsstelle sagt, dann muss das auch ein gewisses Gewicht haben. Ich ärgere mich darüber, dass es häufig so zu sein scheint, dass die Landesbediensteten eine Art Maulkorb umgestülpt kriegen, dass sie nicht das weitergeben dürfen, was sie eigentlich beobachtet haben, wenn es dann der Linie von oben nicht ganz entspricht. Offene Diskussionen haben im Staatsforst wenig Anhänger und da gilt noch das Machtprinzip und das sollte man an manchen Stellen auch auflockern und mal wirklich ehrliche Meinungen zugestehen und die Diskussion offen halten.
Also ich bin jetzt kein Experte, was den Diensteid von Beamten angeht, aber eigentlich sind die ja, glaube ich, auf die Verfassung vereidigt und nicht auf ihren Dienstherren. Ne?
Ja, aber es gibt da kleine Möglichkeiten über Bewertungen und Personalakteneinträge, die nächste Beförderungsgruppe oder die Regelbeförderung ganz auszusetzen. Und das ist schon ein schwieriges Thema. Natürlich könnte er seine Meinung äußern, aber das wird dann letztendlich nicht karriereförderlich sein. Ne?
Okay, ja, ein Exkurs auf dünnes Eis.
Ja, ganz genau.
Suhlen und Brumpfgruben treiben sie auch, ne?
Er ja, suhlt. Ja, also der Sika-Hirsch ist ein sehr, sehr suhlfreudiger Hirsch. Er mag es eben nicht, wenn Holzböcke, Hirschkäfer, Läuse oder sonst irgendwas in sein Fell kommen. Und dann legt er sich mit seiner ganzen Länge und Pracht in irgendwelche Schlammbäder und wälzt sich, bis er aussieht wie ein richtiges ja Urviech, das gerade im Schlamm gebadet hat. Und er streift dann nicht immer, aber hinterher die trocken gewordene Kruste an relativ glatten Bäumen, nicht jetzt groben Rinden, sondern an der Buche in der Regel, streift er dann diese hart gewordene Kruste ab und freut sich wohl, wenn dann darunter die Quälgeister mit abfallen.
Okay. Und die Tradition der Brumpfgruben, also wie beim Dammwild, so ähnlich, kann man sich
ja
vorstellen?
Also der Hirsch hat ja, wie gesagt, sein Brunftgebiet.
Ja.
Und wenn er ein Stück Kahlwild treibt, dann versucht er immer, das so zu treiben, dass es in seinem Brunftgebiet bleibt.
Ja.
Und er hat im Brunftgebiet oft 4, 5 oder 6 verschiedene Brunftkuhlen, die er vorbereitet hat. Er macht also die Brunftkuhle völlig blätterleer. Und das ist gerade Oktober, November sehr, sehr schwierig, weil ja ständig Blätter neu nachrieseln. Er sorgt dafür, dass die Brunftkuhle schön glatt ist, dass die Damen auch die Brunftkuhle gerne annehmen und er sorgt dafür, dass sein Eigenduft sehr gut verteilt wird. Also er uriniert in diese Brunftkuhle hinein und verschafft sich so die Sicherheit, dass das Tier auch diese Brunftkuhle annimmt und ihn dann praktisch zum Beschlag kommen lässt.
Ja, okay. Sind schon irre Tiere, ne? Und dann gibt's ja auch wieder Ausnahmen von der Regel, ne? Also Suhlen gibt's zum Beispiel in Polen, in Kadin, suhlt der nicht.
Ja, mag möglich sein, dass dieser morastige Grund in Polen mit sehr, sehr vielen Seen einfach die Möglichkeit gibt, dass man als Sika sich in das Wasser begibt ohne direkt Schlamm auftragen zu müssen, um die Quälgeister loszuwerden. Hm. Also würde mich jetzt persönlich nicht besonders wundern, weil gerade da, wo die masurische Seenplatte ist oder Rominten, da gibt es sehr, sehr viele kleine Seen und Tümpel, in denen der Siekerhirsch einfach die Quälgeister dadurch los wird, dass er in das Wasser reingeht. Er ist ein sehr, sehr guter Schwimmer. Mhm. Und er lässt dann wahrscheinlich die Quälgeister einfach im Wasser.
Okay. Ja, und eine Besonderheit war so beim Durchlesen noch ja so eine Reflexsperre. Auf einmal steht er da.
Ja.
Wie angewurzelt.
Ich würde es nicht als Reflexsperre bezeichnen, sondern als Verhaltenseigenart, sich zu tarnen. Das hört sich jetzt mal dumm an, aber der Siegerhirsch kann auf schneeweißem Untergrund sich so verhalten, als sei er ein umgekippter Baum oder ein Stuken, der in dem weißen Schnee völlig regungslos, starr übersehen wird. Wir achten ja sehr häufig auf Konturen oder auf Bewegungen. Und wenn wir etwas wahrnehmen, was so aussieht wie ein Baumstuken, dann fliegt das Auge drüber weg und hat gar nicht mitgekriegt, dass es der Siegerhirsch ist. Und das würde ich eher mutmaßen, dass das ein urtypisches Verhalten ist, weil der Siegerhirsch an sich sehr standorttreu ist und sein Brunftgebiet ja auch nicht verlässt in der Brunft und damit eine sehr, sehr klare Verhaltensart und Weise sich selbst auferlegt, dass er möglichst lange starr stehen bleibt, hinguckt, wer geht da spazieren und lässt unter Umständen die Spaziergänger, die sich unterhalten, auf 30 Meter passieren und bewegt sich kein bisschen. Mhm. Und ich glaube, dass es eher nicht eine Reflexsperre ist, sondern eine urgenetische Verhaltensweise seiner Standorttreue zuzuschreiben ist.
Ach so, okay.
Mhm. Ja, aber ich bin kein Wissenschaftler. Ich kann es nur aus dem Habitat und aus den Beobachtungen heraus kann ich das so vielleicht mutmaßen.
Ja, gut, ist ja zumindest eine These, der man sich mal annehmen kann,
genau.
Sie zu erhärten oder zu widerlegen.
Wenn zum Beispiel Reiter am Siegerwild vorbeireiten, nimmt das Siegerwild sehr wohl den menschlichen Geruch wahr, aber stört sich einen feuchten Kehricht darum, weil wir nie vom Pferd aus gejagt haben. Es ist keine Bedrohung für das Siegerwild. Mhm. Und solche Dinge lernt das Siegerwild einfach. Die sind, wenn der Holzfäller kommt und steht im Einschlag und legt Bäume um, dann sind die eine Viertelstunde, nachdem der Holzfäller um die Ecke gebogen ist, sind die da und verbeißen die Knospen und freuen sich richtig, dass der Holzfäller da ist. Die beobachten den von 60, 70, 80 Metern, ohne dass der Holzfäller das merkt, dass er beobachtet wird. Und die freuen sich schon, wenn er die Säge einpackt, dann sind die eine Viertelstunde später da.
Ja.
Das ist ganz spannend.
Ja, womit wir nochmal so bei der Ökologie, also was tue ich als Siegerwild so innerhalb meiner Umwelt und was für Lebensraumansprüche habe ich da? Also Esung, Holzeinschläge ist ein Magnet, ne? Du berichtet das
jetzt
gerade.
Ja.
Was hat es denn sonst so an Esung ganz gerne? Wie muss so ein Biotop beschaffen sein?
Also ich kann nur berichten, dass die Esche ein besonders gerne genutztes Holz ist, weil die Schälbedingungen bei geläuterten Eschen, das ist wie, ich sage mal, das Knabbern für uns vielleicht von Salzstangen. So würde ich es vergleichen. Also die Esche muss einen ganz besonders interessanten Bereich in der Rinde haben einen bestimmten Gerbsaft, eine bestimmte Nahrungsbasis, die dem Siekerwild sehr, sehr gut gefällt. Und die Knospen der geschlagenen Eschen und die Esche selbst ist also immer wieder gerne genommen als Nahrungsquelle. Und Laub in allen Variationen von Buchen, von Eschen, von Lärchen, von Eichen, von was auch die Natur hergibt. Also alle Laubhölzer, die in den Esungsbereich des Esers fallen, also bis zu 1,30 Meter, 1,40 Meter hoch, werden also gerne genommen.
Okay. auf dem Feld ist es nicht so oft zu finden. Also eigentlich.
Nein, das Siegerwild geht gerne in den Bereich der bewaldeten Bereiche. Mhm. Im Mondlicht, wenn man mal draußen sitzt, zieht das Siegerwild nicht gerne in die offene Kulturlandschaft. Da ist es eher seltener zu sehen. Okay. Himbeere, Brombeere, also das immergrüne Blättchen im Winter, das wird natürlich nicht verschmäht. Die hat das Siegerwild genauso nötig wie das Rehwild, um durch Notzeiten durchzukommen. Also da sind sehr viele Winterenergien drin. Ich würde mal sagen, wie das Salatblatt im Winter für uns.
Ja, okay. Ja? wie geht es denn mit Störungen um? Also du sagtest gerade, irgendwie bleiben halt stillstehen. Also so vergleichsweise unempfindlich hört sich das an, ne?
Ja. Oder? Das Siegerwild ist vorwiegend tagaktiv.
Ja.
Das heißt, in der Nacht dösen sie gerne, wie wir auch. Und tagsüber bummeln sie gerne durch die Bestände. Und sie wissen eben, wenn Menschen unterwegs sind und die bleiben auf den Wegen, dann stellen die sich 60, 80 Schritt davon entfernt, oben auf die Kuppe, gucken so kurz über die Kuppe und lassen die Spaziergänger auf den Wegen langlaufen. Meistens können wir gar nicht erkennen, dass das Siegerwild uns beobachtet. Das ist also wirklich die Art und Weise, wie sie ihre Standorttreue auch beweisen, dass sie nicht sofort zu fliehen beginnen, wenn mal irgendeine Störung kommt.
Ja, okay. Gut, jetzt haben wir ja mit dem Siegerwild eigentlich einen vergleichsweisen Exoten hier so im deutschsprachigen Raum, ja eigentlich auch quasi weltweit. Ne?
Ja, also das Siegerwild ist eben, ich sag mal, nicht so bekannt wie der Hase, der Fasan oder wie das Dammwild oder der Rothirsch. Ja. Das Siegerwild ist eben eine wirklich außergewöhnlich seltene Hirschart. Sie ist vom Ausrotten weltweit bedroht, das hatten wir schon. Und hat deswegen, weil es so selten wirklich Kontakt hat mit Menschen, auch so eine relativ geringe Verbreitung in unseren Köpfen.
Ja.
Also wir selbst wissen zu wenig eigentlich vom Siegerwild. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute mal uns eine ganze Zeiteinheit nehmen, einfach mal über das Siegerwild sprechen zu können.
Ja, meine Zuhörer wissen es ja, es sind viele Millionen, ne?
Ja. Ja, schön.
Ja, ganz so schlimm wird es nicht, aber egal.
Ja.
Ich wollte jetzt eigentlich nur noch mal raus, durch dieses Exotendasein wird diese Wildart ja irgendwie auch so ein bisschen zum Spielball der Interessen, gerade in diesen Zeiten.
Ne? Ja, also man steht da schon ein bisschen wie auf verlorenem Posten als Artenschützer. Ich habe seit jetzt 17 Jahren kein Jachtrecht mehr auf Siegerwild. Das heißt, ich bejage es nicht. ich bin dennoch sehr, sehr an der Arterhaltung interessiert und fühle mich deswegen nicht als Siegerwildjäger im eigentlichen Sinne, sondern eher als Artenschützer. Und die Situation, dass das Siegerwild einfach zum Spielball werden kann, ist ganz einfach hochzurechnen. Wenn wir in Nordrhein-Westfalen etwa 1000 bis, ich gehe jetzt mal ganz hoch, vielleicht 1500 Stück Siegerwild haben, dann verteilt sich das auf weniger als 100 Reviere. Damit sind vielleicht pro Revier, wenn wir hochkommen auf 2-3 Jäger, sagen wir 200, 250 Jäger betroffen. Und die machen natürlich als Masse unter der Jägerschaft in Nordrhein-Westfalen, ich bin nicht ganz informiert, aber es sind so um die 65.000 vielleicht, die wir hier in Nordrhein-Westfalen als Jäger sind. Und wenn dann jetzt 250 von den 65.000 direkt betroffen sind, das ist kein Riesenaufschrei. Mhm. Also insofern kann man eine solche Randwildart sehr, sehr schnell über die Gleichgültigkeit wegradieren. Wenn man einfach sagt, Siegerwild betrifft mich ja nicht, wie so oft in unserer Gesellschaft, dass wir sagen, naja, der Brand im Nachbarort betrifft mich ja nicht, was soll ich da löschen gehen? Wenn es jetzt bei mir das Nachbarhaus wäre, dann würde ich dann wahrscheinlich sehr wohl meine Kraft einsetzen und da löschen wollen. So ähnlich verhalten wir uns einfach als überforderte, ständig online Menschen in der heutigen Zeit. Wir sind ja getrieben von unseren Stressoren. Wir müssen ja, um unser Leben zu organisieren, müssen wir ja sehr, sehr viel mit uns selbst uns erstmal beschäftigen, bevor wir dazu kommen, uns für was anderes einzusetzen. Und so ist der Artenschutz ja zu sehen heute. Wenn ich mich um diese Exoten kümmere, nämlich das Siegerwild, dann muss ich ja Zeit investieren, Geld investieren, die Vorkommen besuchen und mich darum kümmern, dass die Menschen es weiter wertschätzen. Und das ist sehr, sehr viel Sisyphusarbeit. Und das kann man natürlich sehr schnell mit einem Handstreich wegmachen, weil es nur 200 oder 250 Jäger in Deutschland betrifft, die sich direkt um das Siegerwild zu kümmern haben. Und das wäre sehr, sehr schade, denn wir haben das Thema Neozonen ausdrücklich mehrfach angesprochen. Neozonen sind der Fasan genauso wie das Dammwild. Und wenn man uns das Siegerwild nimmt, dann wird auf einmal hinterher irgendwann gesagt, oh, Neozonen, da war kein Aufschrei, wir können jetzt das Dammwild ausrotten und jetzt können wir den Fasanen auch noch ausrotten. Und das wäre schade, wenn sich da durch unsere Lethargie oder durch unser Desinteresse einfach dieses wertvolle Genpool von der Welt verabschieden müsste. Und dagegen stehe ich einfach auf und dafür kämpfe ich.
Beschreib doch mal die konkrete Bedrohung. Also ich meine, wir sind ja hier in Zeiten dieses ja eigentlich irrtümlich so benannten ökologischen Jagdgesetzes.
Ja, ne? Ja.
Beschreib doch mal, was steht da so drin im Groben und wie wird es wirken, wenn es so durchkommt?
Ja, also ich bin nun beileibe nicht derjenige, der sich gerne Texte durchliest, die im weitesten Sinne juristisches Kauderwelsch beinhalten. Ich mag das nicht so gerne, weil Lesen ist anstrengend und juristisches Zauberwortespiel nehmen ist noch viel anstrengender. Ich will es mal so sagen. Man hat eine Wortschönung betrieben. Diese Wortschönung, so will ich das mal nennen, betrifft zum Beispiel das Gebiet, in denen Sikas sein dürfen. Das heißt heute Bewirtschaftungsgebiet. Mhm. Was das für uns alle deutlich macht, heißt, das ist eng begrenzt. Und das ist auch so. Für jedes Sika-Vorkommen gibt es also eine enge Grenzziehung. Wenn das Sika-Wild also darüber hinausgeht, gilt es immer als Freiwild und muss geschossen werden. Der Bewirtschaftungsbezirk ist also eine, wenn man sich so vorstellt, eine Gegend, in der man auf die Karte Striche zieht und sagt, so, von da bis da und von da bis da, Norden, Süden, Westen, Osten, darf das Sika-Wild sein. Und in diesem Gebiet wird es bewirtschaftet.
Also ein Lebensraum also das ist der konkrete Raum, in dem das Sika-Wild ein Lebensrecht hat.
Ja, das ist bislang in dem Gesetz, das ist schon seit 40, 50 Jahren, als Bewirtschaftungsgebiet festgeschrieben. In dem Bereich durfte das Sika-Wild bis heute leben. Mhm. Jetzt wird diese Wortverschönung gebracht. Es heißt ab sofort nicht mehr Bewirtschaftungsbezirk, sondern Verbreitungsgebiet. Mhm. Für uns alle vom Wortstamm her hört sich das viel weiter fassend an als Bewirtschaftungsbezirk. Bewirtschaftungsbezirk deutet auf Bewirtschaftung hin. Da geht es darum, dass da eingegriffen wird.
Etwas erhalten wird, um es auch zu nutzen.
Genau. Das ist ja Bewirtschaftung. Ja, genau. Und eng begrenzt, ja, das sagt dieser Wortbegriff ja aus. Aber das Verbreitungsgebiet, das öffnet eigentlich. In unserem Sinne, im Wortverstand, ist das Verbreitungsgebiet ja eine Verbesserung gegenüber dem Bewirtschaftungsbezirk. Jetzt wird der Terminus genutzt, das Sika-Wild hat ein Verbreitungsgebiet. Das hört sich wirklich sehr viel besser an. Dieses Verbreitungsgebiet wird jetzt allerdings dadurch eingeschränkt, dass dem Sika-Wild kein erhöhter Artenschutz zugestanden wird. Der erhöhte Artenschutz im Gesetz besagt, dass das Wild, das diesem erhöhten Artenschutz genießt, dass das über Hegegemeinschaften bewirtschaftet werden darf. Wird dieser Status des erhöhten Artenschutzes dem Sika-Wild jetzt abgesprochen im neuen Gesetz, bedeutet das de facto, dass keine Hegeringe mehr gegründet werden dürfen, um das Sika-Wild zu bewirtschaften, sondern dass das Sika-Wild in der Festlegung der unteren Jagdbehörde mit Abschüssen belegt werden, die nicht mehr nach einem Abschussplan wie üblich ablaufen, sondern hier wird jetzt verfügt. Es wird verfügt ein Mindestabschuss. Mhm. Und der wird in die Reviere hineingedrückt. Und dieser Mindestabschuss bedeutet, dass der nach oben hin überschossen werden darf, aber nach unten hin nicht unterschritten werden darf. Mindestabschuss heißt feste Grenze. Darunter begeht der Pächter ein Vergehen. So, und aus diesem Vergehen kann sich sehr schnell herausschälen, dass, wenn der Mindestabschuss nicht erreicht wird, dass man dann Dritte, sprich den Förster, beauftragt, eine Waldschutzjagd zu organisieren. Mhm. Und dann wird auf alles geschossen, was sich bewegt, weil die Mindestabschussquote ja noch nicht erreicht ist, aber man über den Mindestabschuss hinaus so viele Tiere wie möglich kriegen kann. Und dann ist damit die Ausrottung letztendlich bestimmt. Also wenn man nicht Volljurist ist oder im Sachverstand tief drin sitzt, wie ein solches Gesetz zu lesen ist, kann man über die blumige Wortwahl im Prinzip eine Verarsche unterstellen.
George Orwell hätte das Neusprech genannt.
Ja, ja genau. Ja.
Ne? Und dann hat man das. Das erinnert mich sehr stark an den Pachtvertrag, den man dir vorgelegt hat und den du nicht zu unterzeichnen bereit warst.
Ne? Ja, genau. Ja.
Eigentlich ist es genau die Geschichte.
Ja. Ich lasse mich nicht verbiegen durch Juristendeutsch, sondern ich bin für mich und für meine Unterschrift verantwortlich. Und da kann mir wer auch immer sagen, ich sollte das so und so tun. Wenn ich nicht meine Unterschrift setze, kriegt er mich auch nicht gezwungen dahin. Aber wenn ich so etwas unterschreibe, auch wenn es Unrecht ist, dann habe ich es unterschrieben und dann habe ich mich dazu verpflichtet. Und dann gibt es andere Sanktionen, die werden dann durchgeführt. Das bedeutet, dann wird ein Pachtvertrag ausgeschrieben und eine Präambel vorweggesetzt. Nur wer sich dem Mindestabschuss des Siegerwildes unterwirft, darf überhaupt Pächter da werden. Und damit werden die, die Artenschützer sind, automatisch ausgeschlossen, weil sie sich diesem Pachtvertrag nicht unterwerfen und so wird Ausrottung aktiv betrieben.
Und das Ganze verkauft man auch noch als Artenschutz, ne? Also ja, man versteckt sich noch unter diesem Deckmantel, das ist noch das Allergrößte.
Ja, also unfassbar, dass in der heutigen Zeit ein Gesetz durchgeführt werden kann, dass überhaupt irgendeine Tierart, die im Einvernehmen mit Mensch und Natur existiert, koexistiert, dass diese Tierart komplett aus der Natur genommen werden soll. Das sind ideologische Fehlleitungen, die man wirklich nicht hinnehmen darf.
Mhm. Ja, die Frage ist halt immer, wie viele Füße kriegt man auf die Straße, ne?
Ja, und beim Siegerwild sieht es eben dann traurig aus, unbekannt, Nebensache, vielleicht die jachtlich schwächste Vorkommensart überhaupt. Ich könnte mir weltweit gar nicht vorstellen, dass es von irgendeiner Spezies so wenig gibt, wie es die vom Siegerwild gibt. Wie gesagt, hier in Deutschland, wenn man alle zusammennimmt, sind es eventuell 2200, 2500 Tiere. Wenn wir die alle zusammennehmen, eben nach dem hochgerechneten Schema 2 Revierpächter pro Revier, sagen wir, wenn wir Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg mit einbeziehen, sind es eventuell insgesamt 500 Jäger, die es betrifft. Und für Deutschland bei 350.000 Jägern sind die 500 Jäger Pillepalle. Das sind keine Wählerstimmen. Da kann man schnell mal eine Tierart völlig ausrotten. Da ist der Nachhall in der Bevölkerung gleich null. Es kriegt quasi niemand mit.
Mhm. Naja, das ist schon bitter. Ich höre ja auch ganz gerne positiv aus. Wenn du dir eine Welt zusammenzimmern dürftest fürs Siegerwild, wie würde die denn aussehen?
Ja, also das Traumbild sehe wahrscheinlich so aus, wie es dem Siegerwild zugesteht oder zugestanden werden sollte. Das Siegerwild sollte nicht mehr in eng begrenzten Verbreitungsgebieten, früher Bewirtschaftungsbezirken leben müssen, sondern das Siegerwild sollte das Recht haben, auch die Grenzen zu verlassen, die der Mensch gesetzt hat, um sich vielleicht Populationen wieder zu erschließen, die bereits woanders existieren. Von Möhnesee im Arnsberger Wald bis nach Beverung hier im Weserbergland sind es, ich sag mal, vielleicht 90 Kilometer. Und wenn das Siegerwild bis dahin ein durchgängiges Verbreitungsgebiet hätte, Das wäre schön für die Population, weil die sich dann miteinander auch gentechnisch austauschen könnten und einfach den Klimaveränderungen entsprechend uns eine lange, lange Zukunft weit über den Menschen hinaus bescheren würden, dass sie in der Natur leben können. Wir sind ein Wimpernschlag gegen das, was das Siegerwild an Zeit auf unserem Erdball hinter sich hat. Und nur weil die Regierungszeiten jetzt so sind, dass bestimmte ideologistische Gesetze durchgebracht werden können, einfach innerhalb von wenigen Jahren oder Jahrzehnten eine Spezies von der Erde zu nehmen, ist unverantwortlich. Und gerade in dem Hintergrund, wie das Siegerwild sich im Einklang mit Mensch und Natur hier in Nordrhein-Westfalen etabliert hat, ist es unverständlich, dass es solche Regungen überhaupt gibt. Eine Unterschriftenaktion habe ich begonnen zum Erhalt des Siegerwildes. Und wir sind hier 6.400 Menschen in unserer Gemeinde und ich habe bereits über 2.000 Unterschriften gesammelt. Das heißt, wenn wir die alten Leute, die nicht mehr so aktiv sind, und die Kinder, die nicht unterzeichnungsberechtigt sind, wenn wir die rausziehen, dann habe ich über 50% aller Erwachsenen hier am Ort schon erreicht. Das bedeutet, die Bevölkerung hier vor Ort, die steht hinter diesem Wild, weil sie es beim Spazierengehen sehen im Wald, weil sie sich freuen, dass es Tiere gibt im Wald. Und jeder, der ein bisschen Verstand hat, kann es nicht fassen, dass man dieses Wild, diese seltene Hirschart hier in Nordrhein-Westfalen ans Schafott bringen will, dass man Hirschrassismus betreibt, dass man die Tiere als Tiere zweiter Klasse bezeichnet und einfach ausrotten will. Das kann niemand verstehen.
Also wenn ich dir so zuhöre, was mir nochmal wieder ganz klar wird, ist, dass, ich meine, hier hast du natürlich eine breite Bevölkerungsunterstützung, aber letztendlich ist diese Verbindung zwischen dem Wildtier und den Menschen ja eine, die von den Jägern hergestellt wird. Also die Jäger sind ja eigentlich diejenigen, die sich drum kümmern, dass die ihren Lebensraum erhalten, belohnen sich natürlich mit einer Bejagung, die sich aber halt ja in einem Abschöpfen des Nachwuchses, also der nachwachsenden Tiere halt eben beschränkt.
Ich gehe jetzt mal noch ein Stückchen weiter. Ja. Ich sage einfach, jeder, der denkt, der hat in seinem Gehirn etwa 100 Milliarden Gehirnzellen. Die sind hochaktiv. Darin wird Stoffwechsel gemacht. In jeder einzelnen Zelle sind etwa 20.000 Stoffwechselprozesse pro Sekunde möglich im Gehirn. Das heißt, wenn Boris Becker gesagt hat, ich bin mental nicht so gut drauf, dann hat er sich auf den Aufschlag nicht richtig konzentrieren können, weil er sich abgelenkt sah oder auch nur nicht ganz konzentriert auf den Aufschlag konzentriert hat. So, wenn wir jetzt unsere Gehirnzellen nehmen, das sind dann eine 2 mit 15 Nullen hintereinander, die in unserem Gehirn für Stoffwechsel sorgt. Das ist pro Sekunde so viel, dass wir eigentlich mit unseren Gedanken viel mehr bewegen können, als wir glauben. Wer also das Wild als urtümliche Form mit den vielen, vielen besseren Instinkten, mit Nase, mit Geruchssinn, mit Hören, Lauschen, mit Wissen, ist Gefahr, ist nicht Gefahr, mit Ahnen von Flucht und Reaktion. Wer diese Tiere einmal ein bisschen näher kennengelernt hat, der sagt, so etwas Wertvolles kann doch der Mensch in seinem Gehirn nicht erfinden, um es auszurotten. Wir sind, wenn ich mit meinem Vater rede über solche, oder geredet habe, der ist ja jetzt über 20 Jahre tot, wenn ich geredet habe über solche Dinge, dann sind wir fast in philosophische Dinge gekommen. Wir haben gesagt untereinander, und dem möchte ich heute uneingeschränkt immer noch zustimmen. Jeder Mensch, der denken kann, hat es denen zu verdanken, die als Jäger und Sammler in der Urzeit Tiere sich geerntet haben aus Mutter Natur, damit unser Gehirn so wachsen konnte, dass es überhaupt Gedanken erzeugen kann. Ja. Und wenn wir alle Menschen zusammennehmen, dann haben wir eigentlich in unserer Grundeinstellung eins mit in unseren Genen. Das ist, dass die Vielfalt das Bewahren der Natur schlechthin ist. Naturschutz beginnt damit, dass wir die Vielfalt bewahren. Und wenn wir jetzt heute herkommen und ersinnen mit den Gedanken, die das Wild uns erst ermöglicht hat, das Gehirnwachstum zu erzeugen, wenn wir mit diesen Gedanken rangehen an die Natur und sagen, wir müssen diese Wildart wegtun aus unserer gesamten Gesellschaft, dann sind wir denaturiert. Die Menschen, die so etwas denken, sind raus aus der Natur, haben keinen Bezug mehr, sind eigentlich diejenigen, die als Hauptprädatoren zu bezeichnen sind und deswegen gar nicht mehr die Chance haben dürften, uns Menschen zu regieren. Die Menschen, die für die Ausrottung einer Wildart sind, einer Tierart sind, einer Spezies sind, die sind nicht würdig, über Menschen zu regieren, weil sie die Tiere nicht wertschätzen und nicht wertachten.
Ja, also ich stimme dem total zu. Also ich versuche jetzt mal so ein bisschen aus meiner Perspektive noch mal was dazu sagen. Also ich erzähle ja irgendwie oft wahrscheinlich in jeder Sendung so ein bisschen das Gleiche. Und wer mal mitgezählt hat, dass ich Artenschutz für das höchste Ziel gerade bei der Jagdausübung halte, der kann ja mal die Zahl reinrufen irgendwo. Ich lerne ja auch hier immer so durch die Kurven durch. Und ich sag mal, die eine Seite ist halt, dass man nach außen in die normale Bevölkerung hinein mal wieder ein Bewusstsein dafür schaffen muss, dass man überhaupt Welt konsumiert, um selber existieren zu dürfen. Und selber eigentlich ja ein Produkt des Konsums ist, weil wir vergehen ja auch wieder in das, was die Religion Asche nimmt, und sind wieder Nahrung für Lebewesen, was danach kommt. Das ist mit Anti-Aging-Cremes ein bisschen überdeckt worden. Die müsste man langsam mal wieder runterkratzen. Ja, also um es mal ein bisschen salopp zu formulieren. Ja. Und die andere Seite in die Jägerschaft hinein ist ein Reflektieren über dieses Nehmen aus der Natur. Auch da ist es ein bisschen von einer verantwortungsvollen Jagdausübung zum Computerspiel geworden manchmal. Und der interessante Punkt ist, dass im Moment, und das erkenne ich auch so in den Gesetzgebungen, ein bislang sowieso schon übertriebenes Schießkino in Anführungszeichen noch mal potenziert wird unter dem Begriff Waldschutzjagd, was ja eigentlich die Missachtung von Leben schlechthin fast ist.
Ja. Und die Perversion liegt eigentlich in einer noch viel kleineren, nicht veröffentlichten Nachricht vor 14 Tagen im Westfalenblatt. Da konnte ich lesen, 7% Waldzuwachs seit 2005. Wir haben also in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland 7% Waldzuwachs in den letzten 10 Jahren. Und wenn wir den Waldzuwachs in 7%iger Höhe haben, dann können wir heute sagen, seit etwa 500 Jahren hat es nicht so viel Wald gegeben in der Bundesrepublik Deutschland auf diesem Gelände, wie es das heute gibt. Und wer dann von Waldschutzjachten spricht, der dann auch noch Tiere ausrotten will, der muss zwischen seinen beiden Ohren die Gehirnzellen noch mal etwas anders ordnen. Ich muss es so hart sagen, das ist nicht nur Dummheit, sondern das ist Blasphemie, das ist die schlimmste Art, gegen die Natur sich zu stellen. Und dass das ein grüner Minister Remmel macht, das darf man gar nicht in den Mund nehmen, geschweige denn durchdenken. Da wird grüne ideologische Politik auf einmal konterkariert und genau ins Gegenteil verkehrt. Und wenn solche Leute die Sprecher und die Gesetzgeber der Grünen sind, dann sollte man auch ganz deutlich Ross und Reiter nennen und sagen, solche Politiker braucht die Welt nicht.
Weißt du, wenn ich diese Regionalkonferenzen live oder als Stream verfolge, dann wirkt das immer wie so eine politische, juristische Inszenierung mit ein bisschen Publikumswirksamkeit. Mit dir hier so zu sitzen, das gibt dem Ganzen irgendwie einen Moment, der einem im Nerv trifft. Also ich bin gerade, wie sagen die Kinder, geflasht.
Ja, wenn ich das erreiche, bin ich in den Herzen angekommen. Und in den Herzen brennt das Feuer für die Tiere. Und nirgendwo anders. Und jeder, der diese Tiere nicht kennt, kann natürlich über die Tiere auch nichts sagen. Aber derjenige, der die Tiere liebt, mit seiner ganzen Existenz, mit seinem ganzen Tun, mit seinem ganzen Engagement, der kann für diese Tiere zum Anwalt werden. Und ich bin, wie gesagt, nochmal kein Jurist, aber meine Worte und mein Herz, das schlägt für das Siegerwild und das soll auch weiter so schlagen, solange wie ich mich dafür einsetzen kann, werde ich mich als Anwalt des Siegerwildes sehen und mich schützend davor stellen.
Ein schöner Deckel auf dieser Sendung.
Ja, dann danke ich dir für diese nette Gesprächsrunde.
Danke dir auch ganz herzlich, Karl August.
Ja, schön, Joch.
Ja, und ihr, liebe Hörer, seid hoffentlich angezündet, hinterlasst reichlich Kommentare und klickt ordentlich auf die Flatter-Buttons. Ich muss ja hier reisen zu meinen Gesprächspartnern und ich muss auch irgendwie bezahlen. Also klicken, klicken, klicken. Danke, tschüss.